SWR 1, Leute live.
Einen schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen. Sie dürfen sogar applaudieren, denn unser Studio ist voll. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer Leute-Live-Veranstaltung. Pendeln, täglicher Wahnsinn ist unsere Überschrift dazu. Und das betrifft viele SWR1-Hörer, die heute hier den Weg ins Studio gefunden haben. Die haben uns nämlich ihre Pendlergeschichten geschickt. Da bin ich sehr gespannt drauf, dass auch Sie sich in die Diskussion einschalten. Das können Sie im Livestream übrigens auch jederzeit bei uns einfach einloggen. Über Facebook sind Sie herzlich eingeladen. Und wir haben natürlich auch Gäste, mit denen wir diskutieren wollen. Und zwar zum einen gekommen aus Karlsruhe, aus dem KIT, aus dem Karlsruher Institut für Technologie, der Experte für Verkehrsentwicklung. Ich begrüße ganz herzlich Bastian Klont. Applaus. Guten Abend, nehmen Sie Platz. Mikro einfach runternehmen. Und mit dabei auch Ulrich Weber vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Ganz herzlich willkommen. Sie sind auch noch Leiter der Stabsstelle Fördermittel und auch zuständig für EU-Themen hier bei der Stuttgarter Straßenbahn AG. Es gibt noch viele Bereiche. Sie waren auch 10 Jahre in Brüssel. Also ich glaube, Sie wissen, wie man der Politik das Geld aus der Tasche leiert. Ich bin gespannt. Das muss natürlich auch der Verkehrsminister wissen. Winfried Herrmann, eben hieß es, er ist noch unterwegs. Dann hieß es, jetzt ist er gelandet. Jetzt bin ich gespannt. Er findet den Weg zum Platz. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Schön, dass Sie alle da sind. Ja, und Pendeln ist das Thema die ganze Woche bei uns im SWR. Wir haben nämlich die Woche ausgerufen, Pendeln im Südwesten, denn viele Menschen sind davon betroffen, im Südwesten sogar mehr als im Bundesdurchschnitt, nämlich 67% der Arbeitnehmer in Baden-Württemberg müssen pendeln. 40% der Betroffenen sagen, das nervt. Viele sind auch gestresst. Auch da gibt es Umfragen. Ja, und 3 der 10 staureichsten Städte in Deutschland liegen allein in Baden-Württemberg, nämlich Heilbronn, Karlsruhe und Stuttgart. 44 Stunden verbringt der Autofahrer in Stuttgart allein pro Jahr im Stau. Das macht wenig Freude. Aber wir wissen natürlich, die Wirtschaftsregion ist stark. Aber Dauerstau dazu, die Frage erstmal an Sie alle drei. Das Leiden der Pendler scheint also wirklich hoch zu sein. Reicht der Leidensdruck noch nicht aus? Herr Klont, Sie vielleicht von der Entwicklung her, Sie können das ja gut beurteilen.
Sagen wir mal so.
Nehmen Sie das Mikro kurz vom Mund.
Natürlich, der Leidensdruck, der hat zugenommen, allein schon deshalb, weil wir haben erheblich einen Zuwachs an Arbeitskräften in Deutschland. Wir haben natürlich diesen Zuzug in diese wirtschaftsstarken Räume, gerade hier in Baden-Württemberg. Und natürlich haben wir auch dieses, mehr Erwerbstätigkeit von Frauen. Und genau dieser Prozess führt dazu, dass wir eben Arbeitnehmer an unterschiedlichen Standorten haben. Man hat dann einen Wohnstandort und das führt dann dazu, dass zumindest ein Partner dann doch größere Entfernungen pendeln muss.
Es gibt alleine 22 Verbünde bei uns im Land. Haben die sich auf diese Situation, die Herr Klont gerade beschrieben hat, auch eingestellt, Herr Weber?
Also in der Verkehrsentwicklung sieht man auf jeden Fall auch beim ÖPNV einen starken Anstieg in den letzten Jahren, also ein konstanter Anstieg seit über 20 Jahren. Das heißt, es sind mehr Fahrgäste in den Bussen und Bahnen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir gerade, wenn es um Infrastruktur geht, sowas nicht von heute auf morgen realisieren können. Also sie haben lange Planungsvorläufe, dann die Realisierungsphasen. Sieht man jetzt auch in dem großen Projekt hier in Stuttgart, aber viele, viele kleinere Projekte dauern einfach entsprechende Zeit zur Umsetzung. Das heißt, man kann jetzt nicht heute sagen, wir haben ein großes Verkehrsproblem, man muss eben lange im Voraus auch solche Dinge dann antizipieren bzw. vorausschauen.
Dass es sehr langsam geht, das merkt die Politik ganz besonders. Herr Herrmann, Sie propagieren immer, ich steige aufs Rad und bin damit unterwegs. Wie sind Sie gerade zu uns gekommen?
Jetzt bin ich natürlich mit ganz vielen Transportmitteln hierher gekommen. Nämlich heute Morgen bin ich zu Fuß mit dem Bus, dann mit dem Bus weiter, dann mit der Bahn. Ich war ja in Hannover auf der Messe, dann von der Messe wieder mit dem Bus zum Flughafen extra geflogen, damit ich heute pünktlich bin. Da war der Flieger unpünktlich, jetzt bin ich mit dem Elektroauto hierher gefahren. Aber so ist es halt für mich als Politiker ist es oft so, aber das ist ja kein Alltag für normale Leute. Ich meine, wenn ich alltäglich ins Ministerium gehe ich entweder zu Fuß oder mit dem Rad. Und wenn ich das vielleicht mal ansprechen darf, ich bin eigentlich mein Leben lang immer zu meinen Arbeitsplätzen hingezogen, weil mir das Pendeln immer zu nervig war.
Diesen Satz, den hört man, glaube ich, in jedem Interview, das Sie in den vergangenen Wochen zum Thema Pendeln gegeben haben. Das schafft nur leider nicht jeder Arbeitnehmer. Das wäre eine bequeme Situation. Jetzt ist es oft so, dass Arbeitnehmer einfach auch ihre Stätten verlagern. Da muss man flexibel sein. Die Verträge heutzutage sind einfach nicht mehr so lang. Da müssen wir uns auch umstellen. Aber welche Lösungen kann es geben, wenn Sie am KIT forschen, Herr Klont? Sie haben ja unterschiedliche Aufträge. Die kommen oft aus dem Verkehrsministerium, die kommen auch aus dem Umweltministerium. Was sagen Sie, was kann der Pendler tun, was können wir tun, was muss aber eben auch von Verkehrsverbünden kommen und auch von der Politik?
Naja, ich meine, es sind natürlich viele Beteiligte, die da unterschiedlich reagieren können. Wir haben sehr viele Pendler, die eigentlich gar nicht das Auto nutzen müssten, die andere Verkehrsmittel nutzen könnten, zum Beispiel den öffentlichen Verkehr. Wir hätten aber eben auch dem Beispiel von Herrn Herrmann folgend, die Leute könnten auch Fahrrad fahren. Also ich denke, beim Fahrrad ist sicherlich ein Verkehrsmittel, wo noch relativ viele Potenziale zu heben sind. Ein anderer Bereich, in dem wir auch forschen, ist die Frage des Mitfahrens. Effizienzsteigerungen bedeuten ja auch, dass wir unsere vorhandene Infrastruktur besser nutzen. Wir wissen, im durchschnittlichen Pendler-Pkw beim Berufspendel sitzen 1,1 bis 1,2 Personen. Das ist natürlich viel zu wenig. Das Auto hat im Mittel 4 Plätze. Und das bedeutet, wenn wir irgendwie intelligent Strukturen schaffen können, dass einfach der Besetzungsgrad der Pendler-PKWs verbessert wird, dann könnten wir es nämlich schaffen, auf der vorhandenen Infrastruktur auch mit weniger Stau auszukommen.
Also viele Bereiche, die da zusammenkommen. Ich möchte einen gerade mal aufgreifen, den Sie angesprochen haben, nämlich auch das Rad. Wir haben nämlich gerade eben auch, hatte ich Gelegenheit, mit einigen SWR1-Hörern kurz zu sprechen. Hier gibt es nämlich in der ersten Reihe, ich weiß Ihren Namen leider nicht, aber vielleicht stellen Sie sich kurz mit Namen vor und erzählen mal Ihre Radgeschichte.
Ja, mein Name ist Freddy Heiden, ich komme aus Weinstadt. Ich pendel täglich nach Stuttgart mit dem Fahrrad. Bis Fellbach geht es noch sehr gut, da haben wir ein gut ausgebautes Radwegenetz. Ab Fellbach wird es ziemlich schwierig und auch anstrengend und gefährlich für den Radfahrer. Man hat mal versucht, in die alte B14 nach Cannstatt runter einen Fahrradweg zu machen. Der ist sehr breit, den nutzt nur kein Fahrradfahrer, weil man fährt direkt neben an der Hauptstraße. Vor allem rauf zu ist von Cannstatt Richtung Fellbach, fährt kein Mensch mit dem Fahrrad auf dieser gut ausgebauten Strecke, weil das macht keinen Sinn, ein Fahrradweg direkt an der Hauptstraße. Weiter in Stuttgart dann ist es so, dass selbst durch den Rosensteinpark oder anderweitig mit dem Fahrrad man wirklich nicht gut fahren kann. Es sind sehr viele Fußgänger. Es ist einfach gefährlich für den Fahrradfahrer und für die Fußgänger. Ich fahre jetzt selber noch kein E-Bike, überlege mir aber, mal eins anzuschaffen. Und wenn der Herr Herrmann sagt, er fährt viel Fahrrad in Stuttgart, dann weiß ich nicht, wo er fährt. Nach dem Park, dann in der Stadtmitte, ich arbeite an der Hauptstädterstraße. Es sind keine vernünftigen Fahrradwege in Stuttgart. Also das Radwegenetz in Stuttgart müsste meines Erachtens deutlich besser ausgebaut werden. Letztes Jahr gab es vom Bund Fördergelder, die hat die Stadt Stuttgart nicht abgerufen, um das Radwegnetz zu planen und so an die Außenstädte anzuschließen, weil die Stadt Stuttgart gesagt hat, wir haben unsere eigenen Experten, wir brauchen das nicht, die Gelder wurden nicht abgerufen. Da bin ich sehr enttäuscht drüber.
Herr Herrmann, was sagen Sie dazu? Ich glaube, dieser Vorwurf ging direkt gut, an Sie also, als Verkehrspolitiker.
Klar ist, ich bin nicht Oberbürgermeister von Stuttgart, sondern bin fürs Land Baden-Württemberg zuständig und die Radwege in Stuttgart werden von Stuttgart geplant. Ich gebe Ihnen aber vollkommen recht, die Radwege in Stuttgart müssen besser werden, sie müssen sicher werden, sie müssen breiter werden und sie müssen auch an vielen Stellen kreuzungsfrei werden. Deswegen setzen wir uns als Land dafür ein, dass wir für die Pendler, die längere Strecken, also 10, 15, 20 Kilometer fahren wollen, dass die Radschnellwege bekommen. Das ist ja unser neues Programm, was wir mit den Kommunen und mit den Landkreisen zusammen gerade planen und auf große Resonanz stoßt. Und unter anderem... Ja, in Nordrhein-Westfalen wird auch der erste geplant. Wir haben etwa 50 Optionen in Baden-Württemberg und wollen bis 2025 wenigstens 10 davon realisieren, mindestens 3, die nach Stuttgart reinkommen. Aber was ich noch ansprechen will, die Radwege in Stuttgart sind natürlich immer noch nicht gut. Aber ich war vor 30 Jahren in Stuttgart und bin da auch schon Rad gefahren. Und inzwischen ist es schon deutlich besser geworden. Aber man merkt einfach, die ob das die Radpolitik ist oder das die ÖPNV-Politik ist, wir hinken quasi hinterher der Entwicklung. Die Pendlerwege, es pendeln immer mehr Menschen und die pendeln immer länger und die Politik hat nicht nachgezogen. Man hat gespart im öffentlichen Verkehr, man hat beim Schienenverkehr gespart und im Radverkehr hat man nicht genügend getan. Und tatsächlich könnten wir relativ viel Verkehr zu Fuß und zu Rad machen, weil die meisten Wege sind in dem Bereich, wo man zu Fuß mit dem Rad schneller ist. Und dann könnte man deutlich mehr anbieten im ÖPNV, was wir seit Jahren versuchen, aber es ist dann anfangs angesprochen worden, es dauert alles sehr lang. Ich bin ja ein ungeduldiger Mensch, aber man verliert da wirklich fast die Geduld an, wie langsam alles geht.
Die Zeit ist ein Faktor. Was der Herr gerade auch noch angesprochen hatte, waren eben Fördermittel, die nicht abgerufen werden. Also wenn so etwas vorkommt, dann sorgt das natürlich für großen Frust beim Bürger, wenn sogar Geld dafür da wäre.
Ja, aber da hat er was nicht, also das stimmt nicht ganz, was er da gesagt hat. Es sind seit Jahren stellt der Bund den Ländern Mittel zur Verfügung für Wege an Bundesstraßen. Die sind aber genau so an solchen Straßen, wo sie es nicht haben wollen. Und deswegen rufen die Länder das auch nicht ab, abgesehen davon, dass es relativ schwierig ist, das Geld zu bekommen. Wir haben jetzt letzte Woche mit dem Verkehrsminister gesprochen, dass sie die Förderbedingungen ändern, damit man auch an Bundesstraßen sichere Radwege bauen kann, ohne sie direkt an der Straße zu bauen, sondern sie auch ein Stück weit abseits in sicherer Distanz zu fahren und trotzdem noch vom Bund gefördert zu bekommen.
Wenn Sie sagen, ja, das wird vom Bund für falsche Stellen eigentlich auch bereitgestellt, dieses Geld. Es gibt oft diesen Satz, naja, die neue Mobilität wird nicht vom Bund gemacht, sondern letztendlich von den Bürgermeistern und vielleicht auch von den Bürgern selbst. Wie erleben Sie das? Vielleicht, Herr Weber auch, Sie bekommen sicherlich auch viele Rückmeldungen von gefrusteten Pendlern, von Menschen, die unzufrieden sind. Gehen die Menschen auch mehr in Eigeninitiative, um sich zu kümmern, um eben auch dem Frust Luft zu machen und dahingehend eine Bewegung zu erreichen?
Also man sieht ja auch bei, wenn man jetzt Projekte zum Beispiel plant, also solche Projekte, Infrastrukturprojekte, ob es jetzt eine Stadtbahnstrecke oder eine Eisenbahn ist, je mehr sie natürlich die Leute mit einbeziehen und ihnen auch ein Gefühl geben, dass sie da zuhören und sie auch wahrnehmen und auch ernst nehmen, desto besser und einfacher sind solche Projekte ja auch durchzuführen. Und man sieht ja auch, ich meine, gut, hier in Stuttgart ist natürlich die Kultur natürlich in den letzten Jahren auch gewachsen. Das Thema, dass man sich bei Mobilitätsfragen auch zu Wort meldet, sieht man ja auch, das ist ein großes Interesse. Der Saal ist jetzt zwar heute nicht ganz voll, aber es gibt ja ein Mobilitätsthemen, können Sie ja rauf und runter sprechen, da gibt es ja immer Interesse. Also da ist ja auch jeder davon betroffen, ob sie mit dem Fahrrad fahren, ob sie mit der Bahn fahren oder mit dem Auto unterwegs sind. Ja.
Herr Weber, können Sie uns ein Beispiel nennen, wo es Beschwerden gab von genervten Pendlern und wo Sie reagiert haben, wo es dann tatsächlich auch eine Verbesserung für den Pendler gab?
Es gibt natürlich einerseits sagen wir mal Beschwerden oder ja, Reaktionen von Bürgern, wenn jetzt irgendwas nicht so funktioniert, wo man denkt, es könnte eigentlich besser funktionieren. Ja. Das ist dann entweder sind es dann Dinge in der Regel eigentlich Unpünktlichkeit oder schlechte Pünktlichkeit von Zügen, ob es die S-Bahn hier ist in Stuttgart, wo natürlich der Bürger auch den Eindruck hat, da passiert vielleicht auch zu wenig, ja, oder es dauert einfach relativ lange, bis man Verbesserungen erreichen kann. Ob es jetzt natürlich temporäre Themen sind wie Baustellen oder einfach Umleitungsverkehre, die jetzt durch Baustellen entstehen. Wir haben natürlich jetzt aktuell gerade natürlich die eigentlich positive Situation, dass wir deutlich mehr investieren in die Infrastruktur, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Das heißt, es gibt natürlich dadurch auch mehr Baustellen. Ja? Und das heißt natürlich zunächst mal, kurzfristig ist es jetzt eher eine Verschlechterung für den Bürger oder der Pendler sieht es jetzt eher als eine Verschlechterung, wenn er eben irgendwo entweder wenn es ganz schlecht kommt, vielleicht eine Eisenbahnunterbrechung hat für mehrere Wochen, ja, und dann muss er auf einen Busersatzverkehr umsteigen oder wenn dann halt die Pünktlichkeit insgesamt leidet.
Also ein Punkt, der immer wieder auftaucht, ist, dass die Pendler ganz besonders deshalb genervt sind, weil zu Stoßzeiten die Bahnen und Busse einfach übervoll sind. Wäre das nicht etwas, worauf man relativ einfach auch reagieren könnte? Einfach ein Wagen mehr, einfach ein Bus mehr. Klingt vielleicht für uns so einfach. Sie können es mal aufklären. Wo sind die Probleme? Wie können Sie reagieren?
Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel hier in Stuttgart gibt es eine relativ gute Untersuchung auch von der SSB, wo eigentlich die neuralgischen Punkte sind. Und das sind natürlich die Knotenpunkte, wo relativ viel Aufkommen ist. Und um diese Knotenpunkte zu entzerren oder zu entlasten, das ist das geht eben nicht von heute auf morgen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel, die SSB hat ja dann Langzüge mit 80 Metern und Kurzzüge mit 40 Metern. Ja, wenn Sie zum Beispiel so eine neue Linie dann konzipieren oder eine bestehende Linie von 40 Meter auf 80 Meter umbauen, dann dauert das einfach eine bestimmte Zeit. Es gibt jetzt ein aktuelles Beispiel, ist die U12 zum Beispiel jetzt vom Bereich der Filter oben von Feigen-Dürlewang, die jetzt bis Remseck durchgebunden wurde im Dezember, die konnte auf 80 Meter umgestellt werden. Das nächste große Projekt bei 80 Metern ist jetzt die U1, aber da sind es an die 25 Haltestellen, die sie umbauen müssen. Ja. Das heißt, das sind einfach Dinge, die nicht von heute auf morgen passieren. Was schneller passieren kann, und da sehen Sie jetzt hier auch eine Entwicklung, gerade zum Beispiel in Stuttgart, das ist das Thema Bus. Also man kann auch im Busverkehr einiges erreichen, indem man eben dem Bus im Prinzip eine bessere Qualität gibt und auch einen besseren Ausbaustandard gibt wie bisher. Ja. Also da gibt es jetzt die Konzeption der Schnellbuslinie hier zwischen Bad Cannstatt und der Innenstadt. Die soll ja dann im Herbst auch in Betrieb gehen. Da hat man dann eigentlich da wird man den Bus so ähnlich fahren wie eine Straßenbahn. Ja. Teilweise auf einer separaten Infrastruktur, auf Busspuren mit Ampelvorberechtigung etc. Das heißt, da kann man schon auch Dinge erreichen, die jetzt vielleicht nicht ganz so lange dauern wie bei der Schiene. Aber auch hier müssen Sie Infrastruktur umbauen und auch Infrastruktur anpassen, sonst können Sie nicht die Qualität erreichen.
Eine bessere Qualität, was aber vielleicht auch bedeutet, eine höhere Attraktivität, um überhaupt auch vom Auto einzusteigen dann in Bus oder Bahn. Herr Klont, das ist ja auch Ihr Thema. Sie erforschen auch, wie sind wir als Menschen strukturiert, was muss passieren, dass wir überhaupt bereit sind, umzusteigen. Von den 46 Millionen Autofahrern in Deutschland, da sagt jeder, naja, das ist meine Rechtfertigung, wenn ich ein Auto schon habe, dann benutze ich es natürlich auch. Das ist ein Statussymbol, das steht für Wohlstand. Der Deutsche liebt sein Auto. Wie kriegen Sie den durch eine höhere Attraktivität dann eben doch in Bus und in Bahn?
Ja klar, ich meine, das Auto ist natürlich ein tolles Verkehrsmittel. Es besitzt eine hohe Attraktivität, besitzt Individualität, ist sehr universell. Aber jetzt wissen wir natürlich, der öffentliche Verkehr, gerade in der Hauptverkehrszeit, der ist normalerweise auf den Pendelrouten dem Auto durchaus ebenbürtig. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass das Auto immer so technologischer Vorreiter war. Wir haben da immer so alle 5 Jahre eine neue Modellgeneration und im ÖPNV war es viele Jahre so, dass wir sehr lange sehr alte Fahrzeuge haben. Aber das hat sich ja aktuell geändert. Die Fahrzeuge sind erheblich moderner geworden. Die neuen Bahnen, die haben dann WLAN zum Beispiel auch schon drin, ist ja jetzt auch so ein erklärtes Ziel, den ÖV darin auszurüsten. Und genau die Dinge, die jetzt bisher dem Autofahrer das Leben attraktiv gemacht haben, man hört zum Beispiel Radio. Aber dann kann man dann eben auch im ÖV doch sehr gut eben diese Zeit auch nutzen. Und ich denke, das wäre durchaus ein Argument, was die Leute ja auch in den vergangenen Jahren durch die Zuwächse, die wir beobachtet haben, im öffentlichen Verkehr bewegt hat, das zu tun.
Heißt aber nicht, dass es zu den Stoßzeiten dann für die Pendler besser wird, weil auch dahingehend braucht es Attraktivität. Wie kann die aussehen?
Ja, Attraktivität heißt natürlich im Normalfall möglichst viel Freiheit um mich herum, also nicht irgendwie den Sardinenbüchsen-Effekt. Denn wir sind natürlich hier in Deutschland relativ anspruchsvoll. Also Städte in Asien anschaut, da sind die Bedingungen anders. Und da muss man natürlich auch sagen, auch der Pendler muss da schon so die eine oder andere, ja, das ein oder anderen, ja, Freiheitsgradseinschränkung akzeptieren. Ich meine, Sitzplatz wäre wunderschön, wenn man auf den letzten paar Metern steht, ist es, glaube ich, auch akzeptabel. Man muss natürlich sagen, die Leute suchen sich ihr Optimum. Und wenn jemand gerne länger im Stau steht, anstatt dass er eben schneller mit dem ÖV fährt, ÖV gemeinsam mit anderen, dann ist das seine Entscheidung.
Na, ich glaube, länger im Stau steht niemand gerne, aber die Bedingungen sind nun mal so. Und da muss man sich dann eben auch anpassen. Da sind wir wieder beim Leiden des Pendlers und der Leidensbereitschaft.
Ja, offensichtlich ist die Leidensbereitschaft in gewisser Weise da, wie ich schon sagte. Wir haben einen relativ geringen Besetzungsgrad im Pkw. Ich glaube schon, so manche Person scheint dieses allein im Stau stehen, mit vielen anderen, die auch allein im Stau stehen, vorzuziehen einer vollen Bahn. Also das ist durchaus...
Können wir ja gerade mal eine kurze Umfrage starten. Wie ist das? Hände hoch, wer zieht das vor? Ich komme gerade mal zu Ihnen, dann können wir Sie alle hören.
Also das, was Sie sagen, das stimmt nur sehr bedingt. Also ich fahre von Sindelfingen nach Stuttgart-Bad Cannstatt. Ich bin 6 Jahre lang zuerst mal mit einem Auto gefahren, weil ich das Auto geschäftlich gebraucht habe. Dann bin ich 11 Jahre lang mit dem Bus und mit der Bahn gefahren. Und dann hat es mich genervt, weil ich ständig Anschlussverluste hatte. Und seit 12 Jahren fahre ich wieder mit dem Auto, muss man auch sagen. Und ich erreiche mit dem Auto, selbst wenn viel Stau ist, nicht liege ich deutlich unter der Fahrzeit, die ich brauche für den öffentlichen Fahrverkehr. Ich erreiche jetzt, das neuere Auto zeigt jetzt den Durchschnittsgeschwindigkeit an, ich liege, wenn es schlecht läuft, so bei 37 Kilometer pro Stunde. Und das ist relativ viel, das erreiche ich mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht. Definitiv nicht.
Also Herr Herrmann nimmt schon das Mikro in die Hand. Sie können direkt mal...
Das juckt es auch schon lange. Ja. Also eins ist klar. Wenn wir wollen, dass Menschen umsteigen vom Auto auf den öffentlichen Verkehr, dann muss der besser werden, verlässlicher werden, die Fahrzeuge müssen sauber sein, die Anschlusspünktlichkeit muss gewährt sein. An genau diesem Projekt arbeiten wir zum Beispiel mit dem ÖPNV-Pakt in der Region Stuttgart seit einiger Zeit. Ist nicht ganz leicht zu schaffen, aber das ist die Mindestvoraussetzung, dass es klappt. Dann haben wir jetzt zum Beispiel neue Züge auf der Bahn, Schienenpersonennahverkehr. Ich musste 5 Jahre lang zusehen, bis der Vertrag endlich abgelaufen war mit der Deutschen Bahn, um über neue Ausschreibungen jetzt neue Züge fahren zu lassen. Sie können jetzt auf dem Bahnhof in Stuttgart schon neue Züge im Landesdesign sehen. Die sind schön, die sind barrierefrei, die sind ansprechend, haben WLAN, sind klimatisiert. Das ist sozusagen die Mindestvoraussetzung. Aber ich würde gerne einen Punkt wirklich in Frage stellen, den Sie mit Ihrer Frage sozusagen einfach gesetzt haben. Sie haben gesagt, ach, die sind alle voll, die Busse und die Bahn sind immer voll.
Zu den Stoßzeiten ist das so?
Nein, nicht mal da stimmt's. Ich kann Ihnen sagen, auf bestimmten Linien können Sie auch zu Hauptverkehrszeiten noch einen lockeren Sitzplatz bekommen. Trotzdem ist es wahr, dass in Hauptverkehrszeiten die öffentlichen Verkehrsmittel voll sind und manchmal übervoll. Aber jetzt ist doch die Frage, wie soll das eigentlich gehen? Es ist ja nicht so, dass irgendwelche Züge rumstehen und nicht wissen, was sie tun sollen oder Waggons, die übrig sind, sondern es ist alles knapp kalkuliert. Und wenn Sie sozusagen die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Verkehrs an einem maximalen Bedarf orientieren, haben Sie immense Kosten und die Züge stehen den ganzen Tag rum und die Busse auch, weil sie nicht genutzt werden. Also muss man doch auch mal ein bisschen von der anderen Seite her denken, müssen alle zur gleichen Zeit in die Stadt. Oder ich sage Ihnen mal ein Beispiel, dass der Herr Stich hat ja lange Zeit auch die Lehrer mitvertreten. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass immer, wenn Ferien sind, kein Stau ist? Woran liegt das? Weil sozusagen erstens alle Schulen zu gleichen Zeit anfangen, völliger Schwachsinn, gar nicht nötig, steht in keinem Gesetzbuch, das machen die Schulleiter immer aus, geht halt irgendwo zwischen 7.40 Uhr und 7.50 Uhr, fangen alle Schulen an und alle Familien richten sich genau nach dieser Zeit aus und gehen dann in die Stadt.
Viele Bürger sind natürlich im Urlaub und gar nicht auf der Straße unterwegs.
Das kommt auch noch dazu. Aber jetzt das Beispiel soll nur analysieren und zeigen, wir müssen auch flexibler werden bei den Zeiten. Und nicht alle müssen zur gleichen Zeit gehen. Wir müssen auch dran denken, dass man manches zu Hause machen kann mit Homeoffice. Und ich plädiere sehr dafür, dass wir die Schulanfänge zwischen 8:30 und 9:30 sozusagen flexibel gestalten wie im Rest der Wirtschaft, das wäre eine echte Erleichterung. Ich will ja nur sagen, wir müssen den ÖPNV ausbauen, wir müssen kollektives Autofahren befördern, mitfahren, Radfahren, zu Fuß gehen, aber wir müssen auch denken, dass wir uns ein bisschen anders organisieren.
Den Appell haben die Pendler sicherlich gehört und verstanden, aber ist es denn nicht so, dass die Politik letztendlich die Verkehrsentwicklung einfach komplett verschlafen hat?
Ja, ich persönlich nicht, aber ehrlich gesagt, weil ich mache da schon lange dran rum, aber ich kann Ihnen sagen, es ist unglaublich mühselig, zum Beispiel für einen besseren ÖPNV zu streiten. Also in Stuttgart zum Beispiel, Herr Weber hat es angesprochen, wir haben die Idee, dass wir über Schnellbusse schnellere Lösung haben, weil Schienenausbau dauert echt ewig. Ja?
Aber wir haben ja gerade gehört, mit Bussen kann man schnell reagieren. Das war Ihr Argument.
Wenn man jetzt eine Busspur in Stuttgart macht, dann kann das nur zu Lasten der PKWs gehen oder zu Lasten von Parkplätzen. Gehen Sie mal in Stuttgarter Gemeinde rein und versuchen Sie, einen Parkplatz abzuschaffen. Da haben Sie sofort die Autofahrermehrheit gegen sich und deswegen ist es so mühselig mit dem Umsteuern. Also dieselben Leute, die sich beschweren, dass es Stau gibt, sind natürlich auch sehr unbeweglich, wenn es um Mobilitätspolitik geht.
Ja, aber auch da gibt es natürlich aktuelle Umfragen. Beispielsweise auch der SWR hat eine Pendleranalyse für Baden-Württemberg erstellt. Nicht nur die Zahlen genommen, die jedes Jahr vom Statistischen Landesamt kommen, sondern Arbeitnehmerzahlen mit denen der Einwohnermeldeämter verglichen. Und da kam dann eben erstmal raus, 67% der Arbeitnehmer in Bavü pendeln zur Arbeit. Und es gibt aber auch eine große Bereitschaft, nämlich 70% der Städter wären bereit, auf Bus oder Bahn umzusteigen. Das ist natürlich in den kleinen Regionen auf dem Land nicht so. Für die ist das weitaus schwieriger. Die sagen, wir möchten auf das Auto nicht verzichten. Aber dahingehend wäre es ja vielleicht sinnig, dann in den städtischen Bereichen auch mit Bussen auch schneller zu reagieren.
Also die Frage an Sie. Weil Sie das so angesprochen haben, wir haben so ein Neubürgerpaket für die Kommunen entwickelt, weil wir wissen, wenn man umzieht, ist man bereit umzudenken und geben da Empfehlungen, wie man mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit anderen dahin kommt. Also richtig ist, Menschen müssen sich auch bewusst machen und jeder muss sich im Klaren sein, dass er auch Teil des Problems ist. Er ist nicht nur Opfer, sondern ist immer selber auch gleichzeitig Mitverursacher von Staus und von Überlastung. Entschuldigung,
aber wir wollen ja nach Lösungen suchen, die liegen sicherlich auf Pendlerseite selbst, aber natürlich, wir haben Sie als Experten geladen und das kann ja nur gemeinsam gehen und insofern auch Ihre Vorschläge, was kann denn ein Verkehrsverbund unternehmen?
Also ein Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbünde, das sind ja im Prinzip dann die Partner auch lokal vor Ort, einerseits eben die Verbünde, die dann eben das Angebot koordinieren in einer größeren Region und dann die Verkehrsunternehmen, die dann den Betrieb machen. Also das Thema, wie kann ich relativ schnell zusätzliche Kapazitäten schaffen, das ist eben nur bedingt möglich. Also es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten, wir haben es vorher angesprochen, der Bus kann sicherlich eine größere Rolle übernehmen. Man muss aber jetzt natürlich auch jetzt dafür sorgen, dass wichtige Finanzierungsinstrumente für den ÖPNV, dass die einfach jetzt auch für die nächsten Jahre fit gemacht werden. Ja? Also wir sehen einerseits eigentlich eine enorme Erwartung in den ÖPNV, also sowohl die Politik als auch die Bürger sehen die Umweltthemen, ob es Klimaschutz oder auch das Thema Luftreinhaltung hier natürlich direkt vor der Haustür ist natürlich ein ganz großes Thema in Stuttgart speziell, aber auch natürlich das Thema insgesamt, wie komme ich überhaupt von A nach B und es gibt ja auch, egal wo Sie Umfragen machen, sowohl in der Stadt als auch im Land, also gerade auch im Land nehmen wir auch natürlich die Wünsche der Bevölkerung so wahr, dass deutlich mehr ÖPNV als heute gefordert wird. ÖPNV ist nicht nur ein städtisches Phänomen. Ja. Also das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, wie kann es eigentlich sowohl in den Städten als auch auf dem Land gut funktionieren oder wie kann man da den ÖPNV voranbringen?
Und es kann funktionieren, wenn man eben auch mehr Geld in die Hand nimmt. Das Geld ist ja vorhanden. Allein 519 Millionen waren die Einnahmen des VVS aus dem vergangenen Jahr. Damit kann man ja gut wirtschaften. Was tun Sie jetzt für die Bürger, die eben auch das Geld bezahlt haben, um einfach auch ein attraktives Angebot zu bekommen? Tarife werden traditionell dann auch immer zum Jahresbeginn erhöht. Was bekomme ich denn dann als Pendler auch als Mehrwert, wenn ich ja auch mehr zahlen muss?
Also zu den Tarifen muss man einfach das sagen, die Tarife, die jetzt durch die Fahrgeldeinnahmen, die durch die Nutzer eingenommen werden, decken nur zu einem Teil die Kosten des ÖPNV-Systems. Das ist ein ganz wichtiges Thema, denke ich, was vielen auch vielleicht nicht so bewusst ist. Das heißt, wenn wir den ÖPNV kostendeckend an die Nutzer weitergeben müssten, dann wären die Tarife noch deutlich höher. Das heißt, man muss sich dann darüber eben im Klaren sein, wenn man jetzt zum Beispiel auch, wie hier in der Region dann diskutiert, eben eine Tarifreform dann machen möchte, ja, im VVS, das sind dann Beträge zwischen, je nachdem, wie man diese Reform dann macht, 30 oder 40 Millionen Euro jährlich, die dann, die durch vergünstigt, also durch eine Absenkung der Tarife dann zustande kommen, letztendlich irgendwo von der Allgemeinheit, also vom Steuerzahler dann aufgebracht werden müssen. In dem Fall eben von der Stadt Stuttgart und den umliegenden Landkreisen oder vom Land eventuell auch. Ja. Und das heißt, wenn Sie noch mehr in ÖPNV investieren möchten, dann müssen Sie schon, da muss man ganz klar mehr Geld in die Hand nehmen. Ja. Also das Geld, das wir heute quasi durch die Fahrgeldeinnahmen haben, das reicht hinten und vorne nicht aus, um den ÖPNV heute zu erbringen. Und wenn wir dann den ÖPNV weiter ausbauen möchten, brauchen wir eigentlich noch mehr Mittel. Ja. Ja.
Dann aber auch die Frage an Sie, haben Sie dann letztendlich die Entwicklung auch verschlafen? Denn eigentlich ist ja ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, man sagt auch jetzt, im Jahr 2050 wird das weltweite Verkehrsaufkommen sich verdreifachen. Also man weiß ja um Entwicklungen. Haben Sie letztendlich die Entwicklung auch verschlafen?
Also wenn Sie die Fahrgastzahlen anschauen, dann sehen Sie es, wie gesagt, seit 20 Jahren sehen Sie einen konstanten Anstieg in Deutschland. In Baden-Württemberg, insgesamt, also in Stuttgart in den letzten Jahren einen noch stärkeren Anstieg als Bundesdurchschnitt. Das hängt auch damit zusammen, dass man einfach dann in vielen Städten, ob es jetzt Jobtickets sind oder andere Themen, dass man Jahreskarten attraktiver gemacht hat, auch Schülermonatskarten, Schülerjahreskarten, Abos entsprechend, also viel mehr Leute heute eigentlich im Abo hat wie früher noch. Ja. Das heißt, langfristige Kundenbindungen natürlich auch hat. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das reicht eben sicherlich nicht aus. Man muss weiter in diese Richtung weitergehen, aber das ist eine Mischung letztendlich aus Maßnahmen. Einerseits natürlich den ÖPNV attraktiver machen, indem man sagt, wir ein größeres Angebot schaffen. Das Thema Ticketpreise ist, habe ich auch erwähnt. Wenn man sagt, die Ticketpreise möchte man es absenken, dann muss man eben auch sagen, wer zahlt es dann? Ja? Also nur die Ticketpreise absenken, dann kommen natürlich tendenziell wahrscheinlich mehr Leute in ÖPNV, aber dann brauche ich eben entsprechend höhere Kapazitäten, kostet auch wieder Geld.
Das ist mal ein Beispiel. Die Tarifreform in Stuttgart, ja, das ist, dass man die Stadt nur eine Zone macht und dann im Außenbereich nochmal eine Zone wegnimmt. Das kostet etwa 40 Millionen, nur um das zu machen. Ist aber eine total gute Sache, weil es für die Leute erleichtern ist und weil viele beklagen, dass die Tarife zu teuer sind und zu undurchschaubar. Jetzt muss aber
allein in Esslingen gab es, glaube ich, 15 Tarifzonen. Das schafft natürlich auch wirklich große Verwirrung.
Das soll alles also abgeschafft werden. Jetzt Voraussetzung ist, dass ich ungefähr 20 Millionen vom Land locker mache, dann, dass die Stadt Stuttgart was bezahlt und dass die Landkreise was bezahlen. Und dann haben wir nur sozusagen ein bisschen was verändert, obwohl es die größte Reform aller Zeiten ist. Zu den Kosten will ich Ihnen nur noch mal sagen, das Land gibt zum Beispiel pro Jahr etwa 800 Millionen aus, nur um die Nahverkehrszüge zu bestellen, dass die fahren. Wir geben noch weitere 250 Millionen aus für die Busverkehre, die wir dann jetzt an die Landkreise, an die Kommunen weitergehen, und wir fördern ja auch die Infrastruktur. Also es wird relativ viel investiert, aber wenn man es jetzt mal vergleicht mit den Preisen, wie sie in den letzten 20 Jahren im ÖPNV waren und wie das Automobil sich entwickelt hat, kann man ziemlich deutlich zeigen, dass wir die öffentlichen Zuwendungen für den öffentlichen Verkehr lange Zeit stagniert haben, während das Auto in den letzten 10 Jahren erstaunlicherweise billiger geworden ist, weil wir zahlen heute gleich viel an der Tankstelle wie vor 10 Jahren. Es ging zwischen einmal hoch und inzwischen sehr runter. Und deswegen fordere ich, wie viele Verkehrspolitiker, der Bund muss mehr zahlen, das Land muss mehr zahlen und die Gemeinderäte müssen sich ja mal durchringen, dass sie ihren kommunalen Stadtverkehr auch besser bezuschussen. Jetzt gibt es die Ankündigung des Bundes, dass sie endlich die Mittel für den öffentlichen Verkehr in den Städten bis zum Ende der Periode, der Legislaturperiode, verdreifachen wollen, was wichtig ist. Aber es sind nur Investitionen. Es dauert Jahre, bis es rauskommt. Wir als Land, ich kämpfe da jetzt auch darum, dass wir einen günstigen Landestarif bekommen, dass wir die 22 Verbundgrenzen überschreiten können mit einem Landesticket, mit einem Ticket für jeden Weg in Baden-Württemberg. Aber alles kostet Geld und überall müssen sie ringen in Konkurrenz zu anderen Bereichen. Ich meine, das ist doch klar, im Landtag geht es auch um Bildungspolitik, um Lehrerstellen und im Gemeinderat geht es um andere Kultur, Soziales. Das sind alles konkurrierende Bereiche.
Aber natürlich geht auch viel Geld verloren, wenn die Menschen im Stau stehen, und insofern ist das auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Es lohnt sich natürlich auch immer ganz gut drauf zu gucken, was macht das Ausland. Und Herr Klont, Sie sind, glaube ich, gerade in China gewesen. Insofern vielleicht können wir einfach mal gucken, an welchen Bereichen könnten wir denn ansetzen? Wo können wir auch von anderen Kulturen lernen? Was haben Sie da mitgenommen?
Ja gut, das ist schon eine relativ komplexe Sache. Wir können da mal sagen, wir haben ja weltweit einen Trend, dass immer mehr Menschen in Städten leben. Und diese Urbanisierung, die führt natürlich dazu, dass gerade in den Städten diese Nachfrage wächst. Da genau dort entsteht der Stau. Und jetzt haben wir ja insbesondere die gewachsenen Städte. So eine Stadt wie Stuttgart oder Karlsruhe oder auch London, die sind ja eigentlich schon seit 100 Jahren in diesen Strukturen gefestigt. Und wenn jetzt mehr Einwohner kommen und die wollen auch noch in der Stadt mobil sein, dann bedeutet das natürlich zwangsläufig, das kann eigentlich nur funktionieren, wenn diese Zusatznachfrage im öffentlichen Verkehr, mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad abgewickelt wird, weil mehr mit dem Auto würde gar nicht gehen. Das ist wirklich ein Megatrend, den wir weltweit beobachten. Die Zusatznachfrage wird mit dem ÖV abgewickelt. Und diese Chinesen, die machen ihre Hausaufgaben da sehr gut. Da gibt es da diese Restriktionen. So Städte wie Shanghai, die haben jetzt eine Grenze gezogen bei, 110 Pkw pro 1000 Einwohner. Wer ein Auto haben möchte, muss massive Lizenzzulassungsgebühren zahlen. Man investiert massiv in den ÖPNV. Man hat innerhalb von 15 Jahren im Großraum Shanghai 600 Kilometer Stadtbahnstrecken und Metrostrecken gebaut. Und das zeigt, ich meine, klar, man muss sehr viel Geld in die Hand nehmen, aber das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um auf diese Art und Weise wirklich zu einer Verhaltensänderung zu kommen. Also, dass man den Leuten einfach auch durchaus so ein bisschen, naja, auch die Grenzen aufzeigt, dass mit dem Auto gar nicht alles zu bewerkstelligen ist.
Also Sie glauben, es geht nur über Erziehungsmaßnahmen, die man verordnet? Denn ich glaube, wenn ich mich frei entscheiden kann, mache ich natürlich so etwas leichter, als wenn ich etwas auch von der Politik verordnet bekomme. Also diese Entscheidung zu haben, ist für den Bürger doch sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt.
Nee, diese Entscheidung, die wollen wir natürlich auch beibehalten, den Leuten die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, welches Verkehrsmittel sie wählen. Ich zeige das jetzt mal an diesem Beispiel von Karlsruhe. In Karlsruhe hat man ja vor ungefähr 10, 15 Jahren angefangen, eine relativ massive Pro-Rad-Politik zu betreiben. Man hat schon einen relativ guten ÖV in Karlsruhe gehabt, hat dann zusätzlich noch für den Radfahrer verbesserte Bedingungen geschaffen. Und man kann wirklich sagen, die Karlsruher Verkehrsteilnehmer sind sehr wahlfrei. Sie haben einen guten ÖV, haben jetzt eine sehr gute Radinfrastruktur. Das Autofahren funktioniert trotz dieser auch mit unter den Staustätten genannten Eigenschaften, funktioniert da sehr gut.
Die Leute zweitfreundlichste Fahrradstadt Deutschlands ist Karlsruhe.
Ja, ja, eben. Also man merkt, also es funktioniert eben durchaus. Man hat diese Angebotsqualität. Man kann jetzt sagen, es gibt immer dieses Push und das Pull. Push heißt, man muss so ein bisschen dem Autofahrer so zeigen, okay, hier sind deine Grenzen. Es gibt jetzt keine Parkplätze mehr, um die Leute so ein bisschen aus dem Auto rauszuschubsen. Deswegen Push. Und Pull heißt, wir attraktivieren die Verkehrsmittel, der öffentliche Verkehr oder das Fahrrad, um die Leute dahin zu ziehen. Aber wir wollen den Leuten natürlich ihre Freiheit lassen, zu entscheiden, welches Verkehrsmittel sie in einer besonderen Situation verwenden. Und gerade dieses Beispiel in Karlsruhe zeigt, diese Politik, die war durchaus erfolgreich. Wir sehen da einen 10% Zuwachs im Model Split, also von dem Anteil der zurückgelegten Wege hat man innerhalb von 10 Jahren einen Zuwachs von 16% aller Wege auf 25% erreicht. Nur eben durch Attraktivitätssteigerung im Radverkehr.
Muss natürlich eine Stadt auch hergeben, wenn man eine Kessellage hat, beispielsweise wie in Stuttgart, ist die Frage, wäre so etwas überhaupt übertragbar?
Ich denke ja, ist eine Frage der Zeit. Wir haben ja jetzt immerhin auch eine neue Technologie. Wir haben ja gehört, es gibt ja mittlerweile auch diese Elektrofahrräder, die natürlich für so eine Stadt wie Stuttgart durchaus eine Alternative darstellen. Bisher konnte man sich ja in Stuttgart durchaus rausreden, naja, die Topografie ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt mit der vorhandenen Technologie und wenn man dem Willen, eine geeignete Verkehrsinfrastruktur für Radfahrer zu schaffen, ist so etwas auch erzielbar. Vor allem, wenn man von einem geringen Potenzial, einem geringen Niveau ausgeht, ist wahrscheinlich das Potenzial im Zuwachs sogar relativ hoch.
Herr Herrmann, Sie haben aufgezeigt, aber merken Sie sich, was Sie sagen wollten. Ich darf gerade mal meine Kollegin Petra Klein vorbitten, denn da wurde vor einer ganzen Weile nämlich schon gezeigt, es gibt nämlich Fragen aus Facebook. Insofern, Petra, komm gerade in die Runde und du kannst es gerne mit einbringen.
Ja, also es gibt Fragen auch. Aber es gibt vor allen Dingen auch ein Meinungsbild, was sehr spannend ist. Uns schauen viele Leute bei Facebook zu, live. Und die schauen im Land zu und sagen, das ist ja schön und gut, was ihr da über Stuttgart erzählt. Aber bei uns im Hotzenwald ist das mit dem Auto zum Beispiel schon wieder ganz anders. Oder das war Werner Müller.
Sind auch nicht nur Stuttgarter hier im Publikum. Ja. Also insofern, auch da kommen wir zu.
Das war Werner Müller oder Ralf Buchholz hat geschrieben, in der Großstadt mag das alles schön sein und gut funktionieren. Außerhalb auf dem Land mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist man, wenn man darauf angewiesen ist, aufgeschmissen. Also das ist so ein Meinungsbild, was sich zeigt. Wie machen wir das eigentlich auf dem Land, wenn wir in die Stadt müssen? Weil denen macht es bestimmt keinen Spaß, wenn sie die Parkplätze weggenommen bekommen. Ralf Leicht hat etwas geschrieben, lieber eine Stunde im Stau stehen als 20 Minuten Bahn. Und Eva-Maria Baumann hat in die gleiche Richtung geschrieben, zum Glück ist der Winter vorbei, jetzt kann ich endlich wieder Fahrrad fahren. Denn S-Bahn fahren ist grauenhaft und nervig. Das heißt, wir haben also auch die Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer, egal worauf sie angewiesen sind, die mögen einfach auch nicht Bahn fahren. Und vielleicht muss man auch da denen irgendwie Rechnung tragen und fragen, wie kriegt ihr die in die Bahn?
Das können wir ja natürlich gleich an Herrn Weber weitergeben, die Frage für Sie als Verkehrsexperten, der eben auch für das Schienennetz zuständig ist. Wie wollen Sie, wir hatten den Punkt eben schon mal, die Attraktivität zu steigern. Wie kann das Bahnfahren, denken wir mal in die Zukunft, wie sieht das in 10 Jahren aus?
Ja, also wir haben eine ganze Reihe von Themen, haben wir sicherlich schon angesprochen. Das Thema Komfort ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Das Thema Zeit ist auch ein wichtiges Thema. Fahrpreis ist aus, was wir aus Studienwissen und aus Erhebungen kennen, vielleicht weniger wichtig, teilweise, also wird teilweise überschätzt als Faktor. Aber das Thema Zeit und das Thema Verlässlichkeit, also das Thema Pünktlichkeit und Anschlüsse, das ist wichtig. Und auch die Möglichkeit, dass ich über solche Dinge informiert bin, dass ich eben reell weiß, kommt die Bahn jetzt wirklich dann, was im Fahrplan steht, wie es im Fahrplan steht, oder hat sie Verspätung?
Und dann viele Pendler den Eindruck, sie bekommen eben keine Informationen. Wie wollen Sie das verbessern?
Das hat sich in den letzten Jahren schon deutlich verbessert, muss man auf jeden Fall sagen. Also es gibt da heutzutage eine Vielzahl von Apps oder auch von Verkehrsdiensten, die sie nutzen können. Nicht nur im Ballungsraum, auch im ländlichen Raum. Die Fahrzeuge sind zunehmend auch mit entsprechenden Sensoren oder Systemen ausgerüstet, wo sie dann eben auch die reelle Fahrzeit abgeben und das abgeglichen wird mit den Betriebsleitstellen. Es ist sicherlich noch nicht flächendeckend überall auf dem Land. Aber wir haben da deutliche Fortschritte gemacht. Das heißt, man kann eigentlich mit dem Thema Pünktlichkeit, man weiß zumindest deutlich besser als früher, wo der Bus ist oder ob der Bus Verspätung hat. Dass natürlich der Bus Verspätung hat, ist natürlich für viele dann trotzdem ein Problem.
Ich würde gerade dieses Murmeln, was ich hier aus der ersten Reihe vernehme, gerne mal in Worte fassen lassen. Von Ihnen kam das Murmeln, glaube ich, gerade.
Ja, mich interessiert ein bisschen auch das Thema Frequenz. Das ist gar nicht angesprochen worden. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass tatsächlich, in Berlin funktioniert es auch, da kommen die U-Bahnen regelmäßiger und häufiger und irgendwie schaffen wir es hier nicht. Und das Thema Frequenz ist mir noch überhaupt nicht vorgekommen in der Diskussion. Ne?
Herr Weber, sind Sie wahrscheinlich auch der richtige Kandidat, um das zu beantworten?
Ja, also Sie haben natürlich, je nach Stadtgröße, haben Sie natürlich dann die Frage, wie viel Geld haben Sie zur Verfügung, um im Prinzip das ÖPNV-Angebot auszubauen. Ja? Hier in Stuttgart haben Sie auf den Stadtbahnlinien mittlerweile tagsüber einen 10-Minuten-Takt. Das wird von vielen eigentlich als relativ attraktiv angesehen. Ja. In den Abendstunden wird sich das teilweise reduzieren, aber auch da haben Sie dann häufig noch Viertelstundentakt, wenn Sie entsprechend die Informationen auf dem Handy haben, wann die nächste Bahn kommt, ist das für viele auch wieder akzeptabel. Je mehr Sie natürlich irgendwo in die Peripherie ausgehen, da haben Sie dann noch teilweise Halbstundentakte, was sicherlich teilweise auch immer noch ein relativ guter Service ist, teilweise auch nur noch Stundentakte oder dann abends vielleicht etwas ausgedünnt. Das ist natürlich klar, wenn man natürlich irgendwo auf dem Dorf wohnt und im Prinzip dann irgendwo einen Stunden- oder Zwei-Stunden-Takt hat, dann ist es schwierig, ja. Das gibt's auch, aber es gibt deutlich weniger Gebiete wie in anderen Ländern. Also vergleichen Sie mal den Schwarzwald mit den Vogesen. Ja. Ich bin relativ viel in Frankreich unterwegs, auch familiär. Oder Südwestfrankreich mit Baden-Württemberg. Also da haben Sie, in den Vogesen haben Sie wirklich absolut nichts, kein ÖPNV. Im Schwarzwald haben Sie immerhin einigermaßen gute vertaktete Angebote, auch Stundentakte. Also die Frage ist, man kann natürlich einen Bus fahren lassen, alle 20 Minuten auch im Schwarzwald. Die Frage ist halt, wer bezahlt und was kostet es. Ja? Auf der anderen Seite haben wir sicherlich jetzt auch mit neuen Innovationen auch neue Möglichkeiten. Ja? Ich denke, das Thema Innovationen, ob es das Thema ist, dass sie im Prinzip ihren Bus künftig vielleicht nicht mehr, der Bus auf einigen Relationen dann nicht mehr nach dem Fahrplan fährt, alle Stunde einmal, sondern dass sie den Bus vielleicht irgendwo buchen können, ja, und der dann geteilt wird mit anderen Fahrgästen, quasi sowas wie ein Ruftaxi, das sie dann mit anderen Fahrgästen teilen. Da gibt es Dinge, die sich jetzt auch entwickeln und mit der Digitalisierung kann man da mehr machen. Ich bin der festen Überzeugung, da wird sich auch mehr tun, aber auch dort wird sich immer wieder die Frage stellen, im ländlichen Raum noch mehr wieder in der Stadt. In der Stadt werden sich solche Angebote eher lohnen und im ländlichen Raum muss man entsprechend Geld zuschießen. Und dann ist eben die Frage,
ich komme gerade mal zu Ihnen, dann können Sie sich direkt einbringen.
Mit Ihrem Bürgermeister reden und müssen den fragen, wie viel Geld sind Sie bereit für den ÖPNV zu investieren.
Vielleicht schildern Sie uns einfach kurz Ihre Situation.
Mein Name ist Andreas Blaurock, ich komme aus Neubulach. Neubulach ist ein Luftkurort. Wir haben die L348, wir haben bis zu 8000 Pendlerfahrzeuge am Tag. Ich lasse mich auch deshalb nicht mit den Vogesen vergleichen, weil wir ein wirtschaftlich sehr starker Standort sind. Wir haben in Simmersfeld große Unternehmen, wir haben in Altensteig große Unternehmen, bei uns in Neubulach selber große Unternehmen. Und deshalb lasse ich mich allein schon nicht mit den Vogesen vergleichen, weil wir sehr viele Fahrzeuge haben, die auch zu uns kommen. Und ich möchte auch zum Thema Stuttgart was sagen. Wir reden im Moment immer nur über die Personenbeförderung. Wir haben aber im ländlichen Raum auch viele Leute, die zum Beispiel irgendwo hinfahren müssen, weil sie einkaufen, zu Ärzten müssen, weil unsere Infrastruktur in den letzten Jahren stark ausgeblutet ist. Oder aber wir reden über Teilzeitbeschäftigung von Frauen. Fand ich vorhin sehr spannend, das Thema. Ja, aber wie sollen die das mit ihren Kindern organisieren?
Und viele. Das betrifft Väter ja genauso. Also das muss man nicht nur auf die Frauen schieben.
Ja, da haben Sie recht. Entschuldigung, da haben Sie absolut recht. Ich stelle es halt fest im ländlichen Raum. Ich kann meine Tochter zum Kindergarten bringen. Durch den Eltern-Kind-Sport kriege ich das eben viel mit, dass die Frauen stärker organisiert sind, weil die Männer.
Sie holen nach. Als Sie als Mann.
Sie sind einfach stärker organisiert. Ich möchte nur eins sagen, wie sollen die das ohne Fahrzeug organisieren zu ihrem Arbeitsplatz, die Kindergartenzeit organisieren, ob Mann oder Frau? Bei Krankheit vom Kind, wie soll das gemanagt werden? Der öffentliche Nahverkehr ist für uns keine Alternative.
Vielleicht möchten Sie auch darauf eingehen oder Herr Herrmann, Ihnen lag ja sowieso noch was auf der Zunge, genau. Auch darauf also, können Sie antworten.
Also richtig schon, ist schon, dass wir unterscheiden müssen zwischen Ballungsraum, städtischem Raum und ländlichem Raum. Und klar ist, dass du nicht irgendwie auf die Schwäbische Alb mit der S-Bahn fahren. Da gibt es einfach nicht genügend Menschen. Deswegen sind die Problemlösungen auch wahrscheinlich unterschiedlich. Trotzdem haben wir als Landesregierung die klare Perspektive, wir wollen den Schienenverkehr im ganzen Land an jeder Haltestelle bis zum Jahr 2025 wenigstens einmal in der Stunde halten lassen, und zwar von früh morgens bis spät abends und am Wochenende, um eine Grundversorgung zu haben. Und das Nächste ist dann, dass die kommunale Seite von uns ja jetzt das Geld bekommt. Wir geben das nicht mehr direkt an die Unternehmen, sondern das bekommen die Landkreise und die kreisfreien Städte. Und die werden in den nächsten Jahren 250 Millionen haben, um den ÖPNV auf der Straße anzudocken an die Schiene. Und das Land bietet den Landkreisen an, regional Schnellbusse zu chartern. Die wollen wir gerne auch im Takt fahren lassen und die haben auch einen hohen Standard. Das sind sozusagen Maßnahmen, um das zu verbessern. Aber selbst das wird Individualsituationen nicht lösen können. Ich habe übrigens auch gar nichts dagegen, dass man auf dem Land mit einem Auto einkaufen geht, wenn der Supermarkt 10 oder 20 Kilometer weg ist. Das ist nicht das Problem. Aber auch die auf dem Land, wenn sie Pendler in die Stadt werden oder auch, sagen wir, in die nächste größere Stadt, könnten sich natürlich zusammentun. Was Herr Weber angesprochen hat, finde ich jetzt wirklich interessant, weil ich war ja heute auf der Hannover Messe und dort haben wir einen Mobilitätsstand gehabt und da war gerade ein großes deutsches Unternehmen mit einem neuen Kleinbus, der elektrisch ist und dessen Konzept so sein wird, dass sie sagen, wir wollen preislich zwischen Taxi und ÖPNV individualisierte Transportwege anbieten für Pendler, die in etwa die gleiche Richtung fahren. Solche Konzepte brauchen wir, dass man auch auf dem Land mobil ist und trotzdem wird was übrig bleiben, wo man selber und alleine fährt. Es geht, glaube ich, überhaupt nicht darum, dass alle jetzt nur ÖPNV fahren, sondern dass man die Mischung verändert, die ist in der Stadt und auf dem Land zu sehr autolastig. Das ist unser Problem. Jetzt komme ich zu meinem Vergessen, dass ich nichts vergesse, weil Sie gesagt haben, Karlsruhe und Stuttgart ist ganz anders. Aber vor 12 Jahren hatte Karlsruhe exakt den gleichen Model Speed wie Stuttgart. Exakt. Und man kann sehen, wie man über mehrere Legislaturperioden einer Kommune mit einer übergreifenden Mehrheit, parteiübergreifenden Mehrheit, konsequent Politik für eine Sache macht, wie sich dann ein Split verändern kann, also die Zusammensetzung. Was schön ist, Karlsruhe war die erste deutsche Großstadt, die die Grenzwerte bei Feinstaub und bei Stickoxiden eingehalten hat, weil sie eben ein besseres Angebot geschafft haben.
Ja, aber wir haben ja gerade auch die Sorge gehört um den Luftkurort. Wir wollen auch noch weitere Städte aus dem Land mit einbringen nach der Pendleranalyse vom SWR. Beispielsweise gibt es da unterschiedliche Städte und Entfernungen, die die Arbeitnehmer eben auf sich nehmen müssen. Was glauben Sie, wer muss am weitesten pendeln bei uns im Land? Werfen Sie einfach mal ein paar Städtenamen, Ortsnamen rein. Was höre ich? Ulm, sagen Sie? Nee. Feldberg, 143 Kilometer am Tag. Konstanz, die pendeln 78 Kilometer am Tag und Freiburg liegt auf Platz 3 mit 68 Kilometern. Eine Online-Umfrage, die wir gestartet haben, repräsentativ unter mehr als 1000 Befragten. Für die wird es so schnell keine Verbesserungen geben, aber Sie waren heute, Sie haben ja gerade die größte Industriemesse erwähnt, die Hannover Messe. Da ist künstliche Intelligenz gerade ein großes Thema, aber eben auch die Elektromobilität. Straßburg hat jetzt beispielsweise eine Bahn getestet, die sieht so ein bisschen aus wie eine Lego-Bahn. Elektroautos hintereinander gestaltet oder gestaffelt, muss man sagen, weil man sagt, naja, man hat nicht so wirklich den Antrieb, in einem Bus in eine große Bahn umzusteigen, aber im eigenen Auto sitzt man dann doch vielleicht eher. Ist das etwas, was auch dort vorgestellt wurde? Was können Sie uns noch mitbringen von neuen Ideen?
Also richtig ist, dass wir sicherlich jetzt in einer Zeit leben, wo sich die Mobilitätstechnologie dramatisch verändern wird. Also das Auto der Zukunft wird sehr anders aussehen, anders genutzt werden, andere Antriebstechnologien haben. Da wird sich viel verändern. Also das ist erstaunlich, was man da alles sehen kann. Aber weil Sie die künstliche Intelligenz angesprochen haben, wir brauchen auch ein bisschen menschliche Intelligenz beim Umstellen und beim Organisieren von dem, was wir tun. Und beim Auto ist es doch so, wir haben ungefähr 250 Millionen fahrbare Sitzplätze, obwohl wir nur 80 Millionen Einwohner haben. Und wir haben heute einen Besetzungsgrad von 1,1 oder 1,2 Menschen pro Fahrzeug. Wir könnten es mit der neuen Technologie schaffen, dass wir deutlich unter 1 kommen, wenn die Autos uns autonom in die Stadt fahren, anschließend leer zurückfahren und wieder in die Garage fahren. Oder sie können zukünftig ihr sechsjähriges Kind in ihrer Luxuskarosse autonom in die Kita fahren lassen, fährt das anschließend zurück. Ich spitze das zu.
Ich glaube, dieses Bild möchte sich niemand aktuell vorstellen.
Ja, aber das ist technisch möglich. Und wir entscheiden, wie wir mit dieser Technik umgehen. Ob wir sie noch mehr individuell nutzen oder ob wir sie nutzen, um das Auto kollektiver zu nutzen, dass mehrere Menschen sozusagen, die ähnliche Wege haben, sich das Auto teilen. Also der Schlüssel liegt schon wesentlich darin, dass wir die Autos besser ausnutzen müssen und mit weniger Autos unterwegs sein müssen. Denn das Problem ist doch, dass wir zu viele leere Autos, die zur selben Zeit durchs selbe Loch wollen. Das ist doch
eigentlich, Herr Herrmann, was Sie da aber ansprechen, würde bedeuten, wir brauchen eine Trendwende in der Mobilität. Herr Klont, ist das etwas, was Sie feststellen? Ist das vorhanden auch?
Ja, ich meine, eine gewisse Trendwende sehen wir ja. Wir merken schon, dass sich so gewisse Sharing-Konzepte langsam durchsetzen, eher von den Jüngeren. Das ist ja so eine, was so seit ein paar Jahren so durch die Medien auch geistert. Jüngere Erwachsene haben einen geringeren Pkw-Besitz. Jüngere Erwachsene leben auch mehr in der Stadt, weil das Autofahren der Stadt eben vielfach keine Freude macht. Deswegen wird dann, wenn man mal einen Pkw braucht, wird dann Carsharing genutzt. Da sehen wir, da werden Fahrzeuge effizienter genutzt. Für den Alltag ist dann der ÖV oder das Fahrrad in der Stadt das ideale Verkehrsmittel. Da sehen wir gewisse Trendveränderungen.
Ich kann Ihnen kurz mit einer Zahl kommen, denn auch das haben wir in der Online-Befragung abgefragt. 1% der Befragten nutzen Carsharing täglich. Ist jetzt nicht so viel.
Aber 1% täglich klingt ein bisschen komisch. Aber
können sich drauf verlassen, haben die Kollegen recherchiert.
Okay, aber gut, ich meine, es ist natürlich eine kleine Zahl, aber ich sage ja, wir haben auch so, es sind die Jüngeren. Wir haben im Moment einen sogenannten Kohorteneffekt. Im Moment gehen all diejenigen in Rente, die mit dem Auto sozialisiert wurden. Deswegen, bei den über 65-Jährigen haben wir nach wie vor eine wachsende Motorisierung. Einfach durch diese Sozialisierung. Die Hoffnung ist jetzt, dass die Jüngeren, die jetzt PKW-los sozialisiert werden, diejenigen, die jetzt zwischen 18 und 25 sind, oder 18 bis 30, dieses PKW-lose Leben auch in diese späteren Lebensphasen mitnehmen. Und jetzt auch mit dem Trend, dass wir jetzt auch mehr Menschen haben, die in urbanen Bereichen wohnen, bin ich da eigentlich sogar relativ optimistisch, dass sich dieser Trend durchaus durchsetzt. Bis er natürlich dann durchwächst durch die ganze Bevölkerung, wird ein bisschen dauern.
Und dennoch reden wir ja permanent von dem demografischen Wandel. Wir reden von einer alternden Gesellschaft. Wir reden von Menschen, die es eben schwieriger haben, zum Arzt zu kommen. Gerade wenn auch in Baden-Württemberg in den kommenden Jahren 500 Hausarztpraxen auf dem Land eben schließen müssen, die eben diese Wege nicht mehr in Kauf nehmen können. Welche Lösungen, welche Alternativen haben Sie da?
Ja, ich habe da keine Alternative, aber ich würde vorschlagen, dass man jetzt auch, ich meine, diejenigen älteren Herrschaften, die vielleicht ein Mobilitätsproblem haben, dass sich mit denen zusammentun, die auch gerne Auto fahren. Ich denke mal, dass so eine, mal sagen, ja, bürgerschaftliches Engagement, sich gegenseitig Mobilität organisieren über Mitnahmeplattformen und Fahrplattformen durchaus eben dazu beitragen würde, Autos, die vorhanden sind, effizienter zu nutzen.
Oder und auf die gibt's ja. Also Gemeinschaften, ja, genau, oder Vereine, die Bürgerbusse organisieren.
Wir haben ja Bürger hier, Bürger auch, die sich engagieren. Vielleicht ist das der Moment, dass Sie vielleicht gerade das Mikro kriegen Sie nicht. Moderator, gebt mir ein Mikro ab. Müssen Sie nicht probieren. Aber stellen Sie sich vielleicht kurz mal vor, denn das ist ein gutes Stichwort in Sachen Bürgerengagement.
Ja, mein Name ist Schreiner. Ich bin Vorstand eines Vereins, Wir für Morgen. Wir beschäftigen uns mit Verkehrsfragen hier im Großraum Stuttgart. Ich hätte eigentlich zwei Themen. Einmal zu Ihnen, Herr Weber. Sie haben immer über Verkehr gesprochen, der sich im Prinzip sternförmig auf Stuttgart zubewegt. Wir sind zum Beispiel, ich komme aus Remseck, wir haben auch eine Querbewegung, nämlich aus dem Nordwesten, Ludwigsburg, Kornwestheim, Heilbronn, die sich in Richtung Remstal bewegt. Und wir haben da eine berühmte Brücke, die heute mit 36.000 Fahrzeugen jeden Tag morgens und abends verstopft ist. Und außerdem fahren dort etwa 20% LKWs drüber auf einer Landstraße. Sie wissen es selbst, sind etwa 7-8%, das ist der Standard. Also es ist hier eine Situation, dass wir einfach den öffentlichen Nahverkehr eben zentral organisiert haben. Und wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach Fellbach will, das also Nachbargemeinde ist, da fahre ich nach Stuttgart rein und fahre von Stuttgart wieder raus nach Fellbach, was eigentlich total idiotisch ist. Und ich denke, auch hier müssen wir in die Richtung denken, dass hier einiges verändert wird. Zum Verkehr natürlich allgemein, zu den jüngeren Leuten. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, wenn es wirklich so kommen würde, dass Fahrzeuge geshared werden, dass vielleicht 30% weniger Fahrzeuge verkauft werden, das hat gravierende Konsequenzen für den Bereich Stuttgart. Wir leben von der Automobilindustrie. Das heißt 200.000 bis 300.000 Arbeitslose. Vielleicht lösen sich dann unsere Verkehrsprobleme von ganz alleine. Dann haben wir nämlich das Problem nicht mehr, dass wir hier als attraktive Zone gelten, sondern viele Leute werden vielleicht in den nächsten 10 oder 20 Jahren hier wegziehen, wenn wir so weitermachen. Und das sollten wir uns überlegen, ob wir nicht unsere Infrastruktur so bauen, und das heißt öffentlicher Nahverkehr und individueller Nahverkehr, damit er wieder attraktiv wird, damit wir hier nämlich mehr junge Industrie herbekommen, die nämlich diese 20 oder 200.000 Arbeitsplätze kompensiert. Denn eins muss uns klar sein, wenn es das nicht gelingt, werden wir hier eventuell in eine Problemzone gehen, wie das Ruhrgebiet. Vor 30 Jahren hat sich auch niemand vorstellen können, dass das Ruhrgebiet ein Notstandsgebiet ist. Auch wir könnten das werden, wenn wir unsere Verkehrsprobleme nicht in den Griff bekommen.
Darf ich ganz kurz nachfragen? Sie sind ja engagiert. Haben Sie denn auch etwas erreicht oder ist das allein eine Protestaktion, die Sie letztendlich vortragen?
Thema. Ich kann Ihnen hier so einen Prospekt geben. Wir sind mit der Presse aktiv natürlich. Wir präferieren sowohl den Nordostring, den der Hermann überhaupt nicht will. Ja. Wir sind für die Filterauffahrt. Wir denken, dass Verkehr aus der Innenstadt herausgenommen werden muss und vor allem der Schleichverkehr, der sich ja heute in den ganzen Gemeinden um Stuttgart herum bewegt. Wir leiden doch nicht die Stuttgarter. Da gibt es eine Straße, das ist da am Cannstatter Tor, aber auch Remseck ertrinkt im Verkehr. Ludwigsburg ertrinkt im Verkehr, Kornwestheim hat Probleme, Fellbach hat Probleme. Und ich denke, es muss auch nicht nur der öffentliche Nahverkehr in den Fokus genommen werden, es müssen auch die Straßen in den Fokus genommen werden. Und wir können nicht ohne Individualverkehr leben. Und da bin ich ganz anderer Meinung wie Sie. Es stimmt, die jungen Leute, 1%, 2%, sind sehr flexibel, brauchen kein Fahrzeug. Ich kenne es selbst im Freundeskreis. Aber ich denke, individuelles Fahren ist ein Bedürfnis der Menschen und wir müssten eigentlich den Charakter der Menschen verändern. Und ich glaube, das ist nicht möglich. Individuelles Fahren bedeutet Freiheit. Wir können oder die Menschen wollen Freiheit haben. Und deswegen werden sie den individuellen Verkehr nie und nimmer aufgeben.
Darf ich da direkt darauf antworten?
Danke erstmal.
Ich habe ja nie irgendwie gesagt, dass ich den Leuten das Auto wegnehmen möchte. Die Leute sollen die Freiheit haben, dieses Verkehrsmittel zu wählen, was eben in einer bestimmten Situation den optimalen Nutzen für sie verspricht. Das kann in bestimmten Situationen das Auto sein, wird in vielen anderen Situationen der öffentliche Verkehr oder das Fahrrad sein. Wir propagieren durchaus dieses sogenannte multimodale Verhalten. Wir wollen natürlich, die Leute sollen ein Auto haben, dürfen sie gerne in die Garage stellen, putzen. Ist ja wunderbar, brauchen wir ja auch für unsere Industrie. Aber natürlich, man muss sich überlegen, in welcher Situation ist welches Verkehrsmittel das geeignete. Und dann wird man doch vielfach feststellen, dass sehr häufig die falschen Entscheidungen getroffen werden. Jetzt auch nochmal zu Ihrer Fragestellung Infrastrukturausbau im Straßenverkehr. Man muss natürlich sagen, unsere Städte sind gebaut. Wir können nicht irgendwo Platz schaffen für weitere Fahrspuren. Da haben wir einfach ein Kapazitätsproblem. Und wenn wir, was ja auch im Moment der Fall ist, immer mehr Menschen haben, die in die Städte reinziehen, wie gesagt, der Zuwachs, der muss dann mit anderen Verkehrsmitteln gehen, die einfach flächeneffizienter sind.
Also was rauszuhören ist, dass es eben nur aus einem Mix geht, der geschaffen werden muss. Und wenn wir nochmal kurz auf die Zahlen gucken, 13% der Pendler nutzen Bus oder Bahn in der Region, 4% der Pendler nutzen das Fahrrad. Und 42% der Pendler in Baden-Württemberg sind mit dem öffentlichen Angebot gar nicht zufrieden. Insofern dahingehend nochmal die Frage auch an die Politik. Wie kann reagiert werden? Wie kann vielleicht eben doch ein Bewusstseinswandel, der auch nötig ist, vorangetrieben werden?
Also ich bin ja sicher, dass wir beides brauchen. Wir brauchen ein besseres Angebot und wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Denn das ist ja gut angesprochen worden, wenn Sie in einem Ballungsraum sich tangential bewegen wollen und nicht auf das Zentrum hin, ist das Angebot des öffentlichen Verkehrs schlecht. Deswegen machen wir jetzt mit Bussen, Schnellbussen, versuchen die Tangentialen zu bauen, die eben in der Schiene nicht vorhanden sind. Das ist so ein Angebot. Aber man muss natürlich auch werben, dass die Menschen umsteigen. Und man muss sozusagen attraktive Tarifangebote machen, dass es sich lohnt, dass sie nicht immer ausreichen. Das ist kostengünstiger, wenn man mit dem Auto fährt. Und natürlich sind wir auf die jungen Leute angewiesen, die auch anders denken und nicht nur ans Auto fahren. Denn ich meine, sein Beispiel ist so ein wunderbares Beispiel. Ja, er sagt, ich solle, um die Verkehrsprobleme in Stuttgart zu lösen, soll ich den Nordostring bauen. Jetzt ist der Nordostring eine Möglichkeit. Jetzt ist der Nordostring in 50 Jahren CDU-Herrschaft nie gebaut worden, weil man es nicht hingekriegt hat, weil es jede Menge Widerstand gab. Fellbach ist komplett dagegen und ist heute ein Megaprojekt. Da brauchen Sie 1 bis 2 Milliarden, weil Sie tunneln müssen, Brücken bauen müssen. Den Filteraufstieg kann man gar nirgends mehr platzieren, außer unter der Erde. Das ist kein Angebot, was in den nächsten 10, 20 Jahren in irgendeiner Form das Problem lösen hilft. Deswegen sage ich immer, wir müssen das Angebot verbessern, aber es kann auch nicht sein, dass jeder sagt, ich kann an meinem Verhalten leider nichts ändern, ich bin halt so. Und die Wahlfreiheit haben wir lange Zeit nicht gepflegt, sondern die Wahlfreiheit war die Privilegierung des Autos. Es war die Philosophie in Deutschland, aber auch in vielen anderen westlichen Ländern. Du musst immer und überall mit deinem Auto möglichst in die Stadt reinkommen, kostengünstig, staufrei und so weiter. Das hat man gewissermaßen als ein Grundrecht inzwischen sozusagen sozialisiert. Und was wir brauchen, ist eine Haltung zu sagen, nee, mitten in die Stadt rein musst du nicht mit dem Auto fahren, das geht anders besser und das geht dann auch nicht zulasten der Umwelt und das hilft allen. Also wir brauchen mehr Fairness zwischen den Verkehrsträgern und tatsächlich mehr Wahlfreiheitsmöglichkeiten. Auf dem Land habe ich ja gar keine Wahlfreiheit, da kann ich ja nur mit dem Auto fahren, weil es eben das Angebot nicht gibt. Und deswegen ist die Aufgabe der Politik, das Angebot zu verbessern und zu investieren. Und aber auch Mechanismen zu entwickeln, die schneller gehen. Also Investitionen sind leider im Verkehr alle sehr langläufig.
Über die Bereitschaft haben wir ja schon gesprochen. 70% der Städter sind ja eben auch bereit, auf Bus und Bahn umzusteigen. Also dahingehend ist das Bewusstsein sicherlich da. Aber wenn dann letztendlich schlechte Erfahrungen gemacht werden, und das haben wir mehrfach in den Schreiben der SWR1-Hörer gelesen, dass dann eben der Frust so groß ist, dass dann doch eben wieder aufs Auto umgestiegen wird. Ich komme einfach noch mal zu Ihnen in die Runde, denn wir haben ja viele Erlebnisse von SWR1-Hörern, wie Sie denn täglich unterwegs sind und pendeln. Vielleicht darf ich Sie gerade um Ihre Pendlergeschichte bitten.
Ja gut, ich war ein treuer Bahnfahrer. Seit 2016 habe meine Bahnkarte zerrissen und fahre jetzt mit dem Auto.
Aus welchem Grund?
Weil die Bahn fährt nicht mehr. Ständige Verspätungen, Ausfälle, Chaos.
Also die Bahn fährt noch, aber auf welcher Strecke sind Sie unterwegs, dass es zu viele Ausfälle gibt?
Ich fahre über Schweigen über Heilbronn nach Stuttgart, Kraichgau. Und seit letzten 4, 5 Jahren überhaupt nicht mehr.
Sehr schwer. Wie viele Menschen sind da betroffen? Geht das Kollegen bei Ihnen auch so?
Ja gut, viele Kollegen fahren mit und die sind alle frustriert.
Haben Sie Fahrgemeinschaften gebildet? Wie ist das jetzt bei Ihnen?
Gut, ich wohne auf dem Land, ist schwer, Fahrgemeinschaften zu bilden.
Also es gibt keine Lösung, Sie sind alleine zur Arbeit unterwegs?
Ja. Ich bin gerne Bahn gefahren. Seit 2006 bis 2012 hat funktioniert. Danach nicht mehr.
Herr Weber, vielleicht können Sie direkt darauf eingehen.
Ja, also das Thema haben wir jetzt schon mehrmals besprochen. Wie gesagt, die Zuverlässigkeit ist nicht überall im Bahnsystem oder im ÖPNV so gegeben, wie man es sich sicherlich wünscht. Aber man muss eben auf der anderen Seite auch sehen, im PKW, als PKW-Fahrer oder als Autofahrer kommen sie auch nicht überall von A nach B jeden Tag genau gleich durch. Ich meine, wir haben eben ein sehr saturiertes Verkehrssystem, sowohl bei der Bahn als auch im Straßenverkehr. Und die Frage ist, wie kann man es besser machen? Ja? Und gut, wenn Sie jetzt sagen, auf der Brandenbahn bzw. Richtung Heilbronn gab es sicherlich in den letzten Jahren einige Probleme. Man muss das Thema angehen, aber von heute auf morgen sind häufig solche Verbesserungen eben nicht zu erreichen. Und ich meine, ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel, das Thema Stuttgart. Ich meine, wir haben jetzt schon mehrmals über Stuttgart besprochen.
Das vielleicht können wir gerade bei der Frankenbahn bleiben, denn die ist ja wirklich auch von vielen Ausfällen betroffen und auch.
Kann ich was dazu sagen? Also zunächst mal muss man sagen, für die Fehler und Unzuverlässigkeiten auf der Bahn ist die Bahn, und zwar DB Regio, schuld. Und zwar auch die Netzgesellschaft der Deutschen Bahn. Wir sind seit anderthalb Jahren, jede Woche haben wir einen Rapport mit der Bahn und können ganz genau sagen, wo sind die Züge ausgefallen, wo war es Verspätungen. Und wir reden immer genau über die Ursachen, schauen, dass wir das lösen, obwohl es nicht unser Job ist. Aber weil bei uns der ganze Protest landet und weil ich auch nicht will, dass die Leute deswegen nicht umsteigen, weil sie sagen, die Bahn fährt ja sowieso unpünktlich. Und die Frankenbahn von Heilbronn kommt, ist so ein richtiges Problemkind. Dann hatten wir zeitlang die Bodensee-Gürtelbahn, dann hatten wir die Remsbahn. Und also es gibt sozusagen Problemstrecken. Und die Gründe, die wir haben, sind: Technik funktioniert nicht, die Fahrzeuge sind schlecht gewartet, Personalknappheit, wenn ein paar Leute krank sind, hat man keinen Ersatz mehr. Dann zum Teil Störungen bei Weichen, bis hin aber auch zu anderen Störungen, wie dass es eben halt auch Unfälle gibt und so weiter. Also das ganze System ist eigentlich wirklich nicht so, wie es sein muss. Und die Deutsche Bahn weiß auch, dass sie besser werden muss. Und wir wissen, wenn wir das nicht schaffen, dass die Bahn besser wird, werden wir auch keine Verlagerung hinbekommen. Das wird man nicht schaffen. Deswegen ärgert mich jede Schlagzeile, jeder Brief über die Bahn, weil das eigentlich im Grunde genommen ein Schaden am System ist.
Vielleicht können Sie kurz bei der Frankenbahn auch noch bleiben, denn da gibt es ja auch Veränderungen. Auch ab 2019 wird sie eben von privaten Unternehmen betrieben. Wie sieht denn dahingehend die Zukunft aus, um einfach auch zu wissen, wie geht es denn dahingehend voran? Kann man irgendwann vom Auto wieder auf die Bahn umsteigen?
Also wir werden ja hier auf Stuttgart zugehen, werden wir ab 2019, 2020 werden wir ein neues System von sogenannten Metropol-Express-Zügen einführen. Das ist ein Halbstundentakt mit diesen neuen Zügen. Also von Heilbronn, von Schwäbisch Hall, von Tübingen, von Horb, von Pforzheim, also rund um Stuttgart rum, also für längere Pendlerwege, gute Züge und gut im Takt. Und zum Teil ist Abellio, zum Teil ist Go Ahead und zum Teil ist es die Deutsche Bahn Regio. Und alle fahren mit neuen Zügen. Das ist schon mal wichtig, weil die natürlich besser funktionieren. Und wir hoffen natürlich auch, dass durch die neue Konkurrenz auch die Qualität steigt. Jedenfalls bei diesen Ausschreibungen kann man heute schon sagen, wir zahlen heute pro Kilometer für neue Züge weniger, deutlich weniger Geld, als wir für die alten Züge der DB unter Monopolbedingungen gezahlt haben. Deswegen hoffe ich sehr, dass es besser wird und wir werden auch alles tun. Deswegen legen wir auch Wert darauf, dass die frühzeitig ihre Personal einkaufen und einweisen, dass sie auch kooperieren mit der Bahn, weil das sind ja immer noch verschiedene Unternehmen, die auf demselben Netz unterwegs sein werden. Und das Ganze muss ein stimmiges System sein, das aufeinander auch abgestimmt ist.
Aber das sind eben die langfristigen Lösungen. Lassen Sie uns auch noch über den Punkt Stress sprechen.
Ja, ist schon recht kurz.
Denn viele sind natürlich auch von dem Stress geplagt. Und es gibt Analysen, nach denen sind Pendler, wenn ein Stau plötzlich auftaucht, so gestresst wie ein Kampfpilot im Einsatz. Nervosität, Herzrasen, Schweißausbrüche, all das können Folgen sein des Pendlerstress. Herr Klont, vielleicht können Sie kurzfristige Maßnahmen auch benennen. Wie kann denn der Pendler selbst damit umgehen, um vielleicht auch eine entspanntere Situation für sich zu schaffen, auch wenn es eben stressig ist?
Das ist eine schwierige Frage. Ich meine, geht ja außerhalb des Verkehrsbereichs. Ich meine, klar, der Fahrer muss dazu, der Verkehrsteilnehmer sollte natürlich eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen, soll sich nicht über andere Verkehrsteilnehmer ärgern, seine Aggressionen nicht unbedingt jetzt an der Hupe ausleben. Ich denke, das ist, wie gesagt, alles Dinge, die eigentlich außerhalb des Verkehrsbereichs stattfinden. Und ich denke, ich meine, klar, bestimmte Dinge wäre zum Beispiel, das richtet sich dann auch ein bisschen an die Arbeitgeber, mehr Homeoffice zuzulassen, da auch mehr Flexibilität zu zeigen, dass dann eben ein Arbeitnehmer, der vielleicht sagt, also heute ist das so katastrophal mit dem Verkehrssystem, kann ich jetzt irgendwie von zu Hause arbeiten? Das geht ja vielfach. Ich denke, da wären schon so einige Dinge drin, die vielleicht jetzt außerhalb von dem eigentlichen Verkehrsbereich liegen, aber auch zur Lösung des Problems beitragen könnten.
Haben Sie das in irgendeiner Form erforscht, auch gerade diesen Stresspegel bei Pendlern? Wäre das etwas, was auf Sie zukommen kann? Verkehrsministerium gibt ja regelmäßig für Studien in Auftrag.
Ja, wir sind ja keine Psychologen, wir sind ja Mobilitätsforscher. Es ist doch ein bisschen außerhalb des Bereichs.
Weil das ja alles miteinander zusammenhängt. Also auch dahingehend gab es jetzt viele Empfehlungen von Verkehrsexperten.
Da muss ich passen.
Also ich kann da vielleicht noch.
Ja.
Also es gibt natürlich schon interessante Studien, über die wir hier vielleicht auch mal kurz anreißen können. Einmal natürlich das Thema, wie geht man eigentlich von klein auf mit dem Thema Mobilität um? Es gibt, ich habe vor kurzem eine ganz interessante Studie gesehen, das Thema Elterntaxi und wie bringe ich eigentlich meine Kinder in die Schule? Klar, natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, wenn er jetzt weiter von der Schule entfernt wohnt, dass er seine Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad hinbringt. Aber viele haben diese Möglichkeit. Und wie gesagt, die sehr, sehr viele Wege von uns allen sind unter Distanzen von 2 Kilometern. Ne? Und es wurde zum Beispiel herausgefunden, es war eine schwedische Studie, dass die Kinder, die zu Fuß unterwegs sind, deutlich aufgeweckter und aufmerksamer morgens in der Schule sind, wie die eben mit dem Elterntaxi direkt vor die Schule gefahren werden. Aber das Thema Fitness ist auch so ein Thema. Ich meine, wenn Sie die Möglichkeit haben, mit dem Fahrrad zu fahren oder dann vielleicht auch eine Kombination Fahrrad, ÖPNV oder auch zu Fuß und ÖPNV, dann bewegen Sie sich deutlich mehr, als wenn Sie halt den ganzen Tag im Auto sitzen. Das sind schon so Dinge, die natürlich irgendwo auch einleuchten, aber das haben Mobilitätsforscher mussten das trotzdem noch irgendwo untersuchen, dass man diese Erkenntnis gefunden hat.
Die Zukunft der Mobilität liegt dann vielleicht auch eher in einer Verkehrskette. Also nicht, dass man nur ein Verkehrsmittel nutzt, sondern eben dann auch in Zukunft mehrere auf uns zukommen. Sie haben ja auch lange Jahre in Brüssel das Büro geleitet. Sie haben da sicherlich dann auch viele Erfahrungen gesammelt, was denn in anderen europäischen Ländern besser gemacht wird als bei uns. Also Dänemark wird da immer wieder genannt oder auch in Österreich. Wien gilt als Vorzeigestadt in Sachen Mobilität. Was können wir denn da noch mitnehmen?
Also aus den Städten, wo der Verkehr und die Mobilität relativ gut funktioniert, beziehungsweise wo auch die Bürger eigentlich das so wahrnehmen, dass es gut funktioniert, da wurde erstens mal relativ viel in die alternativen Verkehrsmittel investiert. Das ist eine Thema. Das zweite Thema, in vielen dieser Städte kann eben der Bürger nicht, also nicht jeder hat die Freiheit, überall dorthin zu fahren, wie er will mit dem PKW. Das ist auch so, ist auch so ein Lehrstück, das Sie eigentlich in allen diesen Städten finden. Ob es in Wien ist, ob es in London ist, ob es in Oslo ist, in skandinavischen Städten, haben Sie deutlich mehr Verkehrsbeschränkungen für den PKW-Verkehr als beispielsweise hier in Stuttgart oder in Deutschland insgesamt. Und dann ist natürlich auch eine Mischung letztendlich aus gutem Angebot für den ÖPNV, eine gute Vernetzung mit allen Verkehrsteilnehmern, also sprich auch, dass man relativ früh eingestiegen ist in tariflich gute Angebote, aber auch vernetzte Angebote, dass sie eben dann mit dem ÖPNV-Ticket dann gleichzeitig eben auch Carsharing machen konnten oder andere Dinge. Ich meine, das finden wir zunehmend auch in den Städten hier in Baden-Württemberg. Da tut sich auch viel, habe ich so die aktuelle Beobachtung. Also ich denke, wir sehen da eigentlich in den letzten Jahren hat sich da viel getan und in den nächsten Jahren wird sich noch viel, viel mehr tun.
Bei den guten Angeboten wird ja auch immer wieder diskutiert, den öffentlichen Personennahverkehr auch kostenlos zu gestalten. Es gibt jetzt beispielsweise in Tübingen den kostenlosen Samstag. Herr Herrmann, haben Sie da schon eine erste Bilanz gehört vom Kollegen Palmer?
Nein, die gibt es noch nicht, aber ich war bei der ersten Fahrt dabei, weil das finde ich schon mal spannend, das auszuprobieren. Wir haben ja in Stuttgart übrigens auch einen Versuch gemacht, nämlich an Feinstaubalarmtagen den halben Preis, weil viele gesagt haben, viel zu teuer.
Das gibt es nur leider nicht mehr, das Ticket.
Wir sind aber nicht bestürmt worden. Also das hat sich herausgestellt, dass es doch für manche so ein Fake-Argument ist. Trotzdem bin ich der Meinung, wir sollten den Kommunen die Möglichkeit eröffnen, dass sie einen kostengünstigen oder von mir aus auch einen kostenlosen ÖPNV anbieten. Es muss nur klar sein, kostenlos ist der ÖPNV am Ende nicht, sondern es muss dann jemand anders bezahlen. Sprich, also über eine Nahverkehrsabgabe müssen dann alle Bürgerinnen und Bürger oder alle Autofahrer diesen Preis bezahlen. Und vielleicht noch im Anschluss an das, was Sie gerade Herrn Weber gefragt haben, Kopenhagen, Amsterdam, Wien sind alle Städte, wo man über mehrere Jahrzehnte hinweg systematisch einen bestimmten Weg verfolgt hat. Also Kopenhagen, Amsterdam, die haben die Parkplätze extrem verknappt, jedes Jahr 2% weniger Parkplätze zum Beispiel. Dann hat man die haben bei 3 Spuren auf der Straße haben sie eine Spur praktisch den Fußgängern gegeben, eine Spur den Radlern und noch eine übrig gelassen für die Autofahrer. Damit haben die natürlich traumhafte Verhältnisse für die Radfahrer. Und Wien hat zum Beispiel über fast 100 Jahre, kann man sagen, einen richtig viel investiert in ÖPNV. Die haben ein perfektes Straßenbahnsystem noch, was es in deutschen Großstädten ja nirgends mehr gibt. und haben immer viel Geld investiert. Deswegen könnt ihr auch so ein super Angebot machen wie pro Tag 1 Euro, sprich 365 Euro für ein Riesengebiet. Das sind natürlich attraktive Angebote, die dann auch zum Umsteigen bringen, aber ein Stück weit auch zwingen. Also ich will nur ein anderes Beispiel nehmen. In Tokio oder in Seoul, das sind Megastädte, wo wir denken, da fahren die alle Auto. Aber da ist der ÖPNV-Anteil über 50%. Warum? Weil das, wenn Sie mit dem Auto in Tokio irgendwie sozusagen einen Standplatz als Beschäftigter haben wollen, der bei uns in Stuttgart, sagen wir, 50 Euro im Monat kostet, kostet dort halt zwischen 500 und 1000 Euro. Also fährt kein Mensch mehr mit seinem eigenen Auto in die Stadt rein, sondern alle haben die Tickets. Oder in der Schweiz ist es auch so, dass man da eine ganz andere Grundhaltung hat. Man kommt mit der Bahn überall hin, Parkplätze sind verknappt und teuer und man stellt sich um. Also es ist nicht nur, der Mensch hat schon auch die Haltung, ich will gut sein, aber öfters ist halt das Fleisch schon auch nicht so ganz willig. Ja.
Es gibt ja viele Zukunftsvisionen. Eine in Sachen Güterverkehr wäre beispielsweise, den Güterverkehr nachts zwischen 1 und 4 rollen zu lassen und das bei einem langsamen Tempo, damit die Lärmbelästigung eine nicht so laute ist. Ist sowas einfach eine reine Vision und wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat man gehört, oder ist so etwas vorstellbar?
Nein, man braucht Visionen in der Politik unbedingt. Letztendlich glaube ich auch, dass Helmut Schmidt Visionen gehabt hat. Sonst wäre er nicht so ein guter Politiker gewesen, der auch strategisch an die Sachen rangegangen wäre. Aber ich glaube, das wäre ein ernsthaftes Problem, denn sie bräuchten ganz viele Menschen, die in der Nacht arbeiten. Und LKWs und Schiene macht nachts ziemlich Krach. Wir haben ja, im Schienenverkehr gibt es ja keine Nachtbeschränkung.
Aber auch gerade da gibt es Bremsklötze, die jetzt entwickelt werden, die leiser sind. Also auch technische Entwicklung kann das ja unterstützend helfen. Ja,
aber
und ist natürlich der Faktor der belegten Parkplätze. Natürlich überall sind nachts die Parkplätze mit LKW belegt.
Aber richtig ist, dass uns neue Technologien wie etwa saubere LKWs, leise LKWs uns ermöglichen würden, dass wir zumindest die Logistik, sagen wir mal, in die frühen Morgenstunden legen könnten und damit es viele Transporte, die dann unter Umständen wegfallen, halt die Sache erleichtern würden. Also ich glaube schon, dass wir, das ist ja ein ganz neues Themenfeld, die Logistik und der Transport, dass wir da noch ganz viel tun müssen. Da sind wir erst wirklich am Anfang. Und also wir versuchen ja jetzt zum Beispiel in den Städten zum Beispiel Cargo, Velo, Taxen und solche Dinge zu unterstützen, weil es ist ja so, dass, können Sie ja selber beobachten, viele Menschen bestellen viel Zeug inzwischen über Internet. Das produziert viel Verkehr mit sogenannten kleinen Transportern, die dann sozusagen der Reihe nach eine Wohnstraße zustellen, wo man sagen könnte, das nicht ein Fahrradfahrer für alle austragen, wäre sinnvoller. Also dazu
da haben Sie doch in Hannover heute wahrscheinlich eher die Drohne schon gesehen, die das ausliefert, oder?
Nein, die habe ich nicht gesehen, aber zum Beispiel Ideen, dass man Hubs bildet in Kommunen und das von den Hubs aus dann eben mit intelligenteren, kleineren Transportgeräten, ob das ein kleiner Elektroscooter ist oder ob das ein Cargo-Bike ist mit elektrischer Verstärkung, die dann sozusagen die letzte Meile an Versorgung leisten, damit drastisch den Verkehr reduzieren und einen Beitrag zu mehr Ruhe und zu mehr Sauberkeit und auch zum Verkehrsfluss leisten.
Herr Klon, Sie nicken an dieser Stelle. Da gibt es von Ihnen Untersuchungen dahingehend?
Also nicht von mir, aber es
gibt. Nehmen Sie das Mikro nochmal bitte von Mund.
Also keine Untersuchung von uns am KIT, aber es gibt natürlich Untersuchungen zur City-Logistik und wie Herr Minister Herrmann gerade sagte, die Möglichkeit mit der City-Logistik so Hubs zu schaffen, die Transporte meinetwegen schon am Stadtrand zu konsolidieren, dass nicht irgendwie x kleine LKWs reinfahren, da ist so viel an Potenzial drin, Fahrleistung in der Stadt zu reduzieren. Das setzt natürlich auch ein Einverständnis der Akteure voraus. Da müssen halt diese Konkurrenten miteinander kooperieren. Das ist eher so eine Fragestellung. Aber die technischen Lösungen sind eigentlich gar kein Thema.
Ja, da sind wir von den Pendlern etwas abgekommen, aber ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ich darf gerade das Publikum noch mal bitten, wer jetzt nämlich noch eine Frage hat. Die Zeit ist nämlich schon so weit geschritten, dass ich noch mal ganz schnell in die erste Reihe komme.
Also wir haben es gerade ganz kurz angesprochen, der Lkw-Verkehr, weil wir haben jetzt immer über den Straßenverkehr, immer in Bezug auf Pkw und Individualverkehr gesprochen. Aber ich finde irgendwie, LKWs verstopfen ja die Straße genauso. Und ich finde, das wäre doch da eine gute Möglichkeit, da anzusetzen und zu sagen, man versucht viel mehr auf die Schiene zu bringen. Gut, das wäre ein Politikum, wäre es eher so in der Bundespolitik angesiedelt. Ich spreche Sie jetzt auch als grüne Politiker an. Also das ist da, wo wir wohnen. Wir sind sehr, sehr stark gebeutelt durch diesen LKW-Verkehr. Und
wo wohnen Sie?
an der Bundesautobahn A6 an der Ausfahrt Bad Rappenau-Vierfeld. Und die LKWs gehen regelmäßig, verstopfen die gesamte Nebenstrecke um diesen Anschlusspunkt rum, weil ja da tagtäglich Staus sind. Also von daher kommen mir aus diesem Grund auch kein ÖPNV, kein Bus kommt da eigentlich voran.
Ja, ja. Ihre Antwort. Das ist,
ein schönes Beispiel, die A6 vom Autobahnkreuz Heilbronn bis zur Grenze Bayern oder vielleicht sogar bis Tschechien, kann man sagen, ein LKW am anderen, die rechte Spur ist zu und ständig zugestaut, das kennen wir. Das ist aber ein Ergebnis einer verfehlten Verkehrspolitik, die über Jahrzehnte die Bahn nicht modernisiert hat, kein Angebot gemacht hat, Rückbau vorgenommen hat und übrigens auch technologisch völlig rückständig ist. Das ist noch eine völlig veraltete Technologie im Vergleich zu dem, was Autos und LKWs heute haben. Und deswegen glaube ich, wenn man eine Verlagerung auf die Schiene machen will und die ist notwendig, dann müssen wir erstens einige Strecken elektrifizieren, damit überhaupt Güterzüge fahren können. Auf der A6, diese Achse ist zwar eine Autobahn, aber es gibt keine parallele Schienenachse, wo man Schienengüter transportieren könnte, weil es etwa 30 Kilometer fällt der elektrische Strom. Deswegen ist die Achse wird nicht genutzt. Und so ist es. Wir haben systematisch das Netz angeguckt in Baden-Württemberg und haben dem Bund 10 Vorschläge gemacht, wo man das Netz durch partielle Zweigleisigkeiten, durch Elektrifizierung stärken könnte für diesen Schienengüterverkehr. Und der Bund hat im Bundesverkehrswegeplan gesagt, es interessiert ihn nicht. Das wären alles lokale Maßnahmen und hätte was mit Personennahverkehr zu tun. Dafür wäre er nicht zuständig, was nicht stimmt. Weil nach Grundgesetz ist der Bund für sein Schienennetz verantwortlich. Aber das Beispiel zeigt einfach, wenn wir da was ändern wollen, müssen wir richtig viel investieren, dass die Bahn was aufnehmen kann. Heute ist es so, dass etwa 75% aller Transporttonnen, Kilometer pro Tonnen rechnet man da, oder Kilometer Tonnen rechnet man da, geht über die Straße. Also das ist ein Höchststand. Also so viel haben wir noch nie über die Straße transportiert. In der Schweiz sieht es ganz anders aus, weil die dort eine sehr viel höhere Schwerverkehrsabgabe haben und ein sehr viel kleinteiligeres und besseres Schienensystem haben und damit irgendwie auch aufrechterhalten, dass sie rund die Hälfte der Güter noch über die Schiene transportieren können. Und das wäre sicherlich ein Beitrag zur Entlastung der Umwelt und natürlich auch der Straßen.
Aber auch bei uns gibt es natürlich viele stillgelegte Strecken, über die man inzwischen auch spricht, ob man sie nicht reaktiviert. Sie haben gemurmelt, Herr Weber. Vielleicht können Sie auch gerade noch mal das Murmeln zusammenfassen. Ich habe Sie gerade nur gehört.
Also ich teile auf jeden Fall die Meinung von oder die Aussagen von Herrn Herrmann, die man hat die Schiene über Jahrzehnte lang vernachlässigt. Also einerseits bei den Preisen, die Kosten sind bei der Schiene konnten nicht besser werden, weil wir halt auch, wie gesagt, Innovationen letztendlich nicht realisieren konnten. Man hat über Jahrzehnte im Prinzip zu wenig investiert, auch in die Infrastruktur. Das wird teilweise jetzt nachgeholt. Aber wenn man da jetzt wirklich einen großen Schritt machen wollte, dann muss man sich einfach mal anschauen, was kostet im Prinzip der Transport auf der Schiene im Vergleich zur Straße und wie hat sich die Straße auch entwickelt in den letzten Jahren über die ganzen, also die Maut ist zwar eingeführt worden, auf der anderen Seite im Vergleich zu anderen Ländern, wo man eigentlich eine steuernde Funktion dort hat, die Schweiz ist angesprochen worden, ist ja eigentlich viel zu niedrig. Teilweise sind natürlich auch die sozialen Verhältnisse im Straßengüterverkehr, also die Löhne der Fahrer etc., die Umsetzung der Rechtsvorschriften, die im Prinzip eigentlich dort gelten sollten, sind nicht überall so gegeben. Wenn Sie einen Eisenbahnverkehr haben, haben Sie zig verschiedene Regularien, auch von EU-Seite, die im Prinzip die Preise immer mehr nach oben getrieben haben, während im LKW-Verkehr oder im Straßengüterverkehr haben Sie eigentlich sind solche Dinge abgebaut worden. Also es ist schon ein massiver Wettbewerbsnachteil, der da auf der Schiene liegt. Und um das zu berichtigen, das ist da gibt es jetzt aktuell Ansatzpunkte im Bund, die wir auch begrüßen als VDV. Unsere Unternehmen sind ja auch im Schienengüterverkehr tätig. Aber das ist nicht ein Thema, was Sie von heute auf morgen lösen können. Aber das sehen Sie ja tagtäglich auf der Autobahn oder auf der Straße, dass es eben immer mehr LKW-Verkehr gibt. Ich meine, ich verteufle jetzt nicht den LKW-Verkehr, aber man muss sich schon die Frage stellen, wenn man eben diese langlaufenden Fernverkehre, ja, wenn die eben massiv von der Schiene auf die Straße verlagert wurden in den letzten Jahren, dort, wo eigentlich die Schiene stark sein müsste, ja, also über langlaufende Verkehre, ja, da ist dann schon irgendwas falsch gelaufen.
Also auch da wäre eine Trendwende nötig. Ich habe gerade noch ein Zeichen bekommen. Es gibt noch eine SWR1-Hörerin, die sich gerade einschalten möchte ins Gespräch. Bitte.
Ja, Sie haben vorher gesagt, es nur die Busse seien in der Lage, schnelle Lösungen zu bringen jetzt. Aber das stimmt nicht. Und Sie haben es gerade selber auch angesprochen. Es gibt stillgelegte Schienen. Wir haben zum Beispiel zwischen Ludwigsburg und Markgröningen eine Schiene, die noch nicht entwidmet ist. Das heißt, keinerlei Planung ist mehr nötig. Man kann eigentlich mehr oder weniger, ich sage das jetzt so verkürzt, von heute auf morgen einen Zug draufsetzen und fahren lassen. Es gibt ein paar kleine Dinge, die man neu machen muss, das ist schon klar. Aber es würde sehr schnell gehen und wir würden uns als Bürger von Markgröningen sehr wünschen, endlich einmal an die Schiene angeschlossen zu werden. In den 70er Jahren hat man das Auto präferiert, den Individualverkehr präferiert. Seither wurden nur noch die Straßen bevorzugt. In den 70er Jahren hat man die Schiene stillgelegt bei uns und Busverkehr eingesetzt. Heute wäre es dringend wieder nötig. Wir versuchen seit 1997 diese Strecke zu reaktivieren.
Können Sie darauf reagieren?
Also wie gesagt, das Thema Bus, wie schnell kann ich Busprojekte realisieren oder Schienenprojekte? Den Bus kann ich natürlich deshalb schneller realisieren, weil ich in der Regel eben keine Infrastruktur bauen muss. Beziehungsweise wenn die Infrastruktur gebaut wird, dann dauert es im Fall von Stuttgart sind es eigentlich 2 Jahre. Dort ist im Prinzip 1 Jahr Infrastrukturanpassungen an den Ampeln oder Sie können dann im Prinzip die Straße wird dann eben von 3 Fahrspuren in der Tat auf 2 oder von 4 auf 3 reduziert. Also sie nehmen in der Tat eben dann dem PKW-Verkehr dann eine Spur weg. Das dauert in dem Fall jetzt in Stuttgart 1 Jahr, bis man die Maßnahmen realisiert. Wenn Sie jetzt eine Stadtbahnstrecke neu bauen, dann sprechen Sie einfach von 10 Jahren mindestens. Ja. Wenn Sie so eine Strecke reaktivieren, machen Sie es auch nicht von heute auf morgen. Ja. Weil wenn es dann Strecken sind, die jetzt 20, 30 Jahre vielleicht nicht mehr betrieben wurden, dann müsste im Prinzip den komplett neuen Unterbau, müsste alles rausnehmen. Müsste neuen Schotter reinnehmen, etc. etc. Ja, aber Sie müssen an die Zugsicherung ran, an die Signale ran. Also das geht nicht von heute auf morgen. Ja.
Also wir haben da Erfahrung. Kann ich sagen, ich bin sehr dafür, dass wir die Strecken reaktivieren, wie es geht. Das Erste ist, dass man eine Machbarkeitsstudie macht. Dann schauen wir uns, ob es wirtschaftlich ist. Und wir haben ja einen Fall Hermann-Hesse-Bahn.
Schön. Also um es gerade mal von den Hörerseite, ist alles gemacht, das ist also vorhanden, sagen Sie gerade, um das weiterzugeben, damit es auch die Hörer und Zuschauer im Stream mitbekommen. Ja.
Gut, ich bin jetzt da nicht genau informiert, was alles, woran es jetzt genau hakt. Wir wollten nur das etwas verallgemeinern. Die Reaktivierung von Strecken, wir haben einige in Baden-Württemberg, ist aufwendiger als man denkt. Wir machen zum Beispiel seit über 5 Jahren dran rum, die Hermann-Hesse-Bahn ist von Kalf nach Walderstadt, die zu reaktivieren und zu bauen. Und dann stellt man halt fest, der ganze Unterbau muss neu gemacht werden, müssen alles nochmal neu legen. Dann stellen sie fest, dass einige Brücken nicht mehr ganz in Ordnung sind. Und dann stellen sie fest, dass irgendwelche Fledermäuse im Tunnel sind, die dann höchstes Schutzniveau haben, europäischer Artenschutz. Das können sie aber in jedem Gleisbett auch mit anderen Arten finden. Es ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Trotzdem ist das eine Möglichkeit, das zu verbessern. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Wir haben jetzt vielfach festgestellt, Deutschland ist einfach extrem spät dran, gerade in Sachen Mobilität, gerade beim Wandel. Herr Klont, um Sie dann nochmal zu bemühen, haben Sie dahingehend Ursachenforschung betrieben?
Ja, ich meine, Ursachenforschung.
Mikro doch mal bitte.
Also Ursachenforschung dazu ja eigentlich nicht. Man kann auch gar nicht sagen, dass Deutschland spät dran ist. Wir sind vielleicht nicht ganz früh dran, aber wir sind mit Sicherheit
nicht die Letzten. Im europäischen Vergleich stehen wir nicht so gut da. Im europäischen Vergleich,
ich würde mal sagen, so schlecht stehen wir da gar nicht da. Also
wir haben gerade Beispiele gehört aus Dänemark, wir haben Beispiele aus der Schweiz gehört.
Also zum Beispiel Dänemark ist die Stadt Kopenhagen, aber fahren Sie mal irgendwie so auf dem Land in Dänemark, ist nämlich auch nicht eitel Sonnenschein. Und ich meine, klar, Österreich und Schweiz, das ist schon relativ gut. Die Niederlande sind auch gut. Aber die haben natürlich auch eine entsprechende Siedlungsstruktur. Da sitzen die Menschen dicht aufeinander. Und wir müssen uns natürlich vergleichen mit anderen Ländern, die eine ähnliche Siedlungsstruktur haben wie wir. Und da steht eigentlich Deutschland gar nicht so schlecht. Da müssen wir mal objektiv sagen. Also wir haben im Prinzip ja in der Vergangenheit auch entgegen dem langjährigen Trend über 40, 50 Jahre hinweg in den ÖV investiert. Und man hat natürlich auch vor 30, 40 Jahren gesagt, meine Güte, wird da nicht irgendwie entgegen dem Trend investiert, die Leute wollen doch Auto fahren. Gott sei Dank haben wir das in Deutschland getan und jetzt merken wir so langsam, wir fahren so ein bisschen auch eine Rendite ein, auch wenn das jetzt manchmal so klingt, ach, ist ja alles ganz fürchterlich.
Wir müssen uns vorstellen, was wäre, wenn wir nicht investiert hätten. Das sollte vielleicht auch nochmal erwähnt werden.
Vielleicht ganz kurz aus Ihrer Sicht als Experte für Verkehrsentwicklung. Malen Sie uns mal ein Bild für die nächsten 10 Jahre. Wie sieht das Pendeln in 10 Jahren aus?
Gut, ja, das ist eine schwierige Frage. Wir müssen zunächst mal fragen, wie viele Menschen werden pendeln. In 10 Jahren wird ein relativ spannendes Jahr, so ungefähr 2030 geht der geburtenstärkste Jahrgang in Rente. Und das bedeutet, dass sich so ceteris paribus, sich die Anzahl der Pendler wird wahrscheinlich eher zurückgehen. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass die Erwerbstätigkeitsquoten die letzten Jahre gestiegen sind. Muss man natürlich sehen, welche Entwicklung jetzt die nächsten 10 Jahre überhand nehmen wird.
Der Trend zum Auto wird bleiben?
Nein, das glaube ich gar nicht mal. Wir haben ja auch schon festgestellt, wir haben einen Trend in die Städte hinein. Wir haben mehr Menschen, die in den Ballungsräumen leben und in den Ballungsräumen mehr Auto geht nicht. Das heißt also, diese Trends spielen eigentlich durchaus dem öffentlichen Verkehr, aber auch dem Fahrrad in die Karten. Wer in den Städten wohnt, hat üblicherweise kürzere Wege und die sind natürlich dann auch fahrradaffin. Insofern denke ich schon, dass sich wir natürlich jetzt noch eine gewisse Durststrecke überwinden müssen, aber eigentlich ist absehbar, dass sich die Situation so dann in den nächsten Jahren eher entspannen dürfte.
Also eins haben wir in jedem Fall gelernt heute Abend, dass Geduld in Sachen Pendeln eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Ich darf mich bedanken bei den Gesprächspartnern. Herr Klont, vielen Dank. Herr Herrmann, vielen Dank. Herr Weber, herzlichen Dank. Und danke Ihnen für die Teilnahme. Sie dürfen sich gerade selbst mal applaudieren. Und natürlich wird uns das Thema Pendeln weiter beschäftigen, denn 3,5 Millionen Baden-Württemberger pendeln und diese Woche ist es eben das große Thema bei uns im SWR, Pendeln im Südwesten. Morgen bei uns zum Beispiel in SWR1 den ganzen Tag der Schwerpunkt. In SWR1 Leute ist bei uns der Mobilitäts- und Zukunftsforscher Stefan Rammler zugeschaltet. Er hat ein Institut für Transportdesign an der Hochschule in Braunschweig gegründet und wir berichten in SWR1 von Autobahnfahrgemeinschaften über das Rad als mögliche Alternative. Auch darüber haben wir gesprochen hier. Erfolgreiche Bürgerproteste, auch darüber haben wir gesprochen. Bis zu den größten Hits für Pendler, auch das ist morgen zu hören. Und am Donnerstag bei uns in Zur Sache Baden-Württemberg bei den Kollegen vom Fernsehen ist Park and Ride ein Thema, denn die Parkplätze eben auch oft belegt und besetzt. Wie geht es da weiter? Freitagabend dann bei den Kollegen die Reportage aus Gomadingen, ein Dorf auf der Alp, in dem mehr als 80% der Bewohner pendeln. Wie das Dorfleben dennoch noch gut funktioniert, zu sehen in Landleben 4.0 Gomadingen, 21 Uhr bei den Kollegen im SWR1, im SWR-Fernsehen. SWR1-Fernsehen haben wir noch nicht, das haben wir gerade gemacht, nämlich unseren Livestream. Also, ich bedanke mich und wünsche Ihnen einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause. Danke für Ihr Interesse. Applaus